80 ist mehr als 20.
Warum geben wir nicht das Geld für unsere deutschen Kinder aus?
Lass die mal lieber verrecken. Ey, Isis, voll langweilig.
Schreckliche Welt. Schreckliche Welt.
Joa, ne? Auf die Post. Ist das bei dir erträglich laut, oder?
Ja, ja, ja.
Okay. Also,
nix Musik aus dem Auto.
Herzlichen Glückwunsch zur 36. Ausgabe des einzigen Podcasts im deutschen Internet, der sich leisten kann, monatelang nicht da zu sein und danach immer noch genauso viel gehört wird wie davor, nämlich gar nicht. Hallo Lars, schön, dass du da bist.
Moin Flo, hi.
Ja, wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, nach verschiedenen umzugsaffinen Verzögerungen, viel Arbeit und anderen hässlichen Dingen, die da im Weg gewesen sind, uns zusammenzusetzen, um eine Sendung aufzunehmen.
So sieht's aus. Und wie sonst auch noch aussieht, sitzen wir hier in einem Raum, der, sag ich mal, zu 10% Arbeitszimmer ist und die restlichen 90% sind noch Lager. Es stehen hier ungefähr 15 Kisten und, nee, ich habe untertrieben, 20 Kisten und etliche Staubsauger und Taschen und...
Das ist auch eine wirklich unerträgliche Situation. Ich finde das ganz schlimm. Ich vermisse auch, seit wir eingezogen sind, den einen Karton, in dem sich alle meine Netzteile befinden. Also es läuft hier alles auf Notversorgung und Reserve. Aber es geht, wir können aufnehmen. Und ich bin eigentlich frohen Mutes, die Situation an diesem Wochenende ein wenig verbessern zu können.
Ja, dieses Wochenende ist ja nämlich das Wochenende mit dem 3. Oktober als krönenden Montag.
Ach, ja, selbstverständlich, ja. Und was aber noch Wichtigeres dazu kommt, ich bin ja dieses Wochenende Strohwitwer, meine Frau ist unterwegs in Hamburg, ist 2 Tage weg und vielleicht schaffe ich da hier ein bisschen was. Ich bin zwar schon zum Laminat verlegen oben verdonnert, aber vielleicht schaffe ich ja zusätzlich auch noch Kartons durch die Gegend
jetzt
zu tragen.
Jetzt wird es aber angeben.
Ja, wir haben uns gedacht, wir machen keine Sendung, die wir im Wesentlichen mit Fragen bestreiten, sondern machen so ein bisschen Recap der letzten Monate, persönlich, in der Welt und ganz allgemein. Und da wir alle wissen, dass es eine treffsichere Möglichkeit gibt, Podcasts grundsätzlich zu versauen und diese Alkohol lautet, haben wir uns diverse Getränke zur Verköstigung mitgebracht. Was hast du denn da angeschleppt?
Also zum einen habe ich ein Federweißen mitgebracht. Das ist ja klassisch Federweißer Zeit. Zwiebelkuchen habe ich jetzt nicht gebacken, aber ich hoffe, das geht auch so. Dann habe ich noch mitgebracht ein ganz köstliches Whisky-Likör. Das ist so ein Butterscotch. Ganz mild und ist hier die Hausmarke von unserem örtlichen Wein- und Alkoholdealer. Und zusätzlich hat mich dann noch ein Pistazienlikör angelacht, was ich dann auch noch mitgenommen habe, was auch ganz, ganz fantastisch schmeckt.
Ah, den kennst du also schon.
Ich habe zu Hause schon mal probiert, weil ich so aufgeregt war.
Okay.
Was hast du mitgebracht?
Ich habe 3 Biere angeschleppt, desselben Herstellers, aber mit unterschiedlichen Sorten. Die könntest du mal herholen, dann können wir nämlich auch gucken, was da so draufsteht. Mich hat angelacht, dass diese Bierreihe des lokalen Herstellers heißt Expedition ins Bierreich. Und dann, da habe ich hier als erstes ein Getränk mit mächtigen 8,5%. Baltic Double. Was hast du da noch, Tonnes?
Ich habe hier noch Inselcup mit 5,5%.
Okay.
Und die Rückseite verrät mir, dass der Genussanlass ein Aperitif oder ein Digestif sein sollte. Und die Genusskombination, es passt perfekt zu Muscheln, Schokoladekuchen und Geräuchertem, wovon wir weder etwas haben, noch
wollen,
noch vorher gegessen haben oder nachher gegessen haben, was der Sache aber keinen Abbruch tun soll. Denn diese Flaschen sind nicht nur mit Bier gefüllt, sondern sie sehen auch noch schön aus.
Das hat mich auch dazu bewogen, die zu erstehen.
Ja, wie das manchmal so ist. Verpackung ist alles. Also das ist eine Bierflasche eingeschlagen in ein schön bedrucktes Papier. Aber das wird gleich noch ein herrliches Knisterfest werden, wenn wir das auspacken. Und eine dritte Sorte ist ja noch übrig, die ich sicherlich auch noch vorstellen möchte.
Und zwar die Sorte mit 5,5% und dem Namen Inselkreide. Ja, warum auch nicht, ne?
Ja.
Genussatlas ist hier festlich und Empfang. Und wird zu Snacks gereicht.
Das ist ja jetzt quasi genau unser Bier.
Möchtest du damit starten?
Das würde ich sagen. Es ist ja ein festlicher Anlass.
Wir müssen auch wirklich direkt loslegen. Ich habe hier eine längliche Liste mit Dingen, die so passiert sind.
Es ist einiges passiert.
Vielleicht machst du es einfach mal auf.
Ich mache es auf.
Und ich bring mal die Hörer auf den neuesten Stand bezüglich unserer neuen langen Pause. Ich bin umgezogen, Lars hat es ja gerade schon angedeutet. Ich bin tatsächlich in mein Elternhaus zurückgezogen. Hab das Haus, was ich vor 2 Jahren verkauft hatte, gekauft habe, mit der Hoffnung, dass dann podcasttechnisch alles gut und im Regelmaß verfügbar sein wird, wieder abgestoßen und bin jetzt quasi wieder an die heimische Scholle zurückgekrochen.
Wie übrigens auch ich, da ja auch wieder zurück in sein Elternhaus gezogen ist. Warum macht man das? Also macht man das, weil man sich hier besonders wohlfühlt und weil das irgendwie so das die Definition von Heimat ist?
Ich weiß es nicht. Also rein jetzt mal ganz ab von diesen persönlichen Faktoren betrachtet und von dem Umstand, dass das natürlich hier irgendwie die Definition von Heimat ist, war es einfach eine rational gute Entscheidung. Lage, 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 ne? Ja. Also da habe ich mich eindeutig verbessert.
Ja, das auf jeden Fall.
Ich wohne jetzt auf dem Land, es ist hier nachts erschreckend still, morgens krähen Hähne, das ist etwas unangenehm, aber das nehme ich in Kauf, dafür ansonsten himmlische Ruhe zu haben und den Blick über ein jetzt leider abgemähtes Maisfeld streifen lassen zu können aus dem Schlafzimmerfenster. Also, ja, wunderbar. Und es ist auch viel weniger awkward, als ich gedacht hatte, ins Elternhaus zurückzuziehen. Also es fühlt sich wirklich nicht merkwürdig an. Ich hätte gedacht, das ist komisch, so die ersten Wochentage, Monate. Aber bisher war es das nicht.
Ja, man hat ja auch irgendwann so einen gesunden Abstand dazu gewonnen. Also ja. Zumindest war es bei mir so, ich kam zurück, man hat zwar immer noch die Erinnerung gehabt, was man da so mal gemacht hat und wie das da so war. Aber dadurch, dass man sich ja auch irgendwie komplett neu einrichtet und irgendwie seine eigenen Sachen mit reinbringt, wird das ja irgendwie trotzdem zum eigenen und nicht immer das Haus der Eltern.
Stimmt. Also ich war auch lange genug weg, als dass ich hier nicht inzwischen im Dunkeln intuitiv wieder die Lichtschalter finde. Die sind hier nämlich alle zu hoch angebracht für mein Gefühl. und dadurch, dass wir auch direkt die ersten 3 Wochen hier ganz viel gerockt und umgerissen haben, hatte ich überhaupt gar nicht die Chance, da emotional irgendwie mich drauf einzulassen, auf diese merkwürdige Situation. Und danach war es halt einfach alles anders, weil wir es hier halt komplett umgerissen haben alles.
Und bei, Flo, ist alles super. Und weil Flo wahrscheinlich nicht angeben will, gebe ich mal für ihn an, er hat sogar eine Sauna.
Auch die ist im Moment noch ein Kistenlager, aber ich habe jetzt sogar eine Sauna.
Welche sich im Anbau befindet,
neben der Werkstatt. Ja. Neben der Terrasse der Überdachten.
Ja, also vielleicht gibt's auch irgendwann einen Podcast, wenn wir beide gerade dampfen in der Sauna.
Oh, nicht auszudenken.
Ja.
Oh, das wird cool. Das lässt sich bestimmt irgendwie machen. Bestimmt gibt's Mikrofone, die für sowas geeignet sind. Oder wir stülpen halt einfach
ein Kondom drüber.
Genau. Das klingt bestimmt lustig, aber das sollten wir zumindest mal probieren. Ja, abgefahren. Ja.
Tatsächlich. Das ist eigentlich ein kurzer Podcast, weil ich schwach bin, was Aushalten in der Sauna angeht.
Also, 10 Minuten?
10 Minuten, maximal eine Viertelstunde.
Ja, länger muss man ja auch nicht.
Ja, und dann, wir können ja quasi
Mehrere Gänge
4 machen. Halbzeiten machen.
Nicht auszudenken.
Ja.
Aber das wird fantastisch.
Ja, uns erwartet Großes.
Ja, und irgendwann wird das hier ja auch, dieser Raum, in dem wir uns befinden, ein vernünftiges Studio, dann wird das auch alles nicht so, mit Rauschen und sind die Kopfhörer laut genug, dann wird das alles instant perfekt eingestellt sein, das wird total super.
Man muss nur noch im Raum kommen und der Podcast öffnet sich und man muss noch auf Aufnahme drücken. Nee, das muss man auch nicht mehr, sondern die Aufnahme läuft einfach immer und weiß, wann angefangen wird. Was hast du, willst du mal den ersten Schluck aus diesem köstlichen Bier nehmen?
Wir könnten das auch jetzt einfach in die Weingläser reintun, oder meinst du, damit versauen wir uns den Geschmack des Federweißers zu sehr? Weißhänd zu sehr?
Das ist eine berechtigte Frage, aber Bier aus der Flasche gehört sich doch so, oder?
Ja, aber dann könnten wir es gleichzeitig probieren, aber oder, gut.
Oh, nee, oh, stopp, halt, stopp. Dann machen
wir's. Ich dachte, vielleicht ist das irgendwie cooler.
So. Bier aus Weingläsern, wie die echten Genießer das halt so machen.
Ja. Ich habe sowieso überlegt, es gibt in Bremen einen Laden, der lokales Craft-Bier verkauft. Mhm. Vielleicht sollten wir tatsächlich da uns für jede Sendung einfach mal eine Sorte besorgen und die auch rein aus lokalpatriotischen Gründen der Verköstigung zuführen.
Ja, warum denn nicht?
Und darüber berichten. Also als erstes trinken wir jetzt Inselkreide, 5,5% seltenes Bier aus der Serie Expedition ins Bierreich.
Wo wird das Bier eigentlich gebraut?
Das ist
steht das nicht auf der Rückseite oben?
Auf Rügen.
Auf Rügen?
Also zumindest ist da ein Logo, auf dem ein Mann mit einem Fernglas an einem Hund abgebildet ist und da steht Rügener Inselbrauerei drauf.
Nicht schlecht, haben wir sogar ein Bier aus dem Osten.
Ja.
Das ist ja.
Ich würde sagen.
Bin begeistert. Prost.
Stößchen. Das riecht schon mal interessant. Recht fruchtig.
Oh, und das eben. Und jetzt könnte, würde ich sagen, das perlt auch ein bisschen.
Das ist ziemlich viel Blubber. Ist ansonsten sehr mild. Hat so ein.
Hat gar nicht so einen richtigen Biergeschmack,
ja,
finde ich.
Aber, es hat so einen
hopfig.
So einen Nachgeschmack von. Wie heißt das Zeug denn?
Hopfen?
Nee, hat so ein bisschen was Bananiges, finde ich.
Banane? Muss ich auch nochmal einen Schluck nehmen. Es schmeckt auf jeden Fall sehr lecker.
Mhm.
Hätte mir das einer so gegeben, hätte ich wahrscheinlich nicht mal genau sagen können, dass das Bier ist.
Ja, definitiv.
Also ich hätte vielleicht gedacht, das ist irgendwas gemischt mit Bier. Ja,
geht mehr so in Richtung Weißbier, ne?
Ja, also schon eine leckere Geschichte, kann ich jetzt nicht anders sagen.
Auf jeden Fall.
Ganz fantastisch. Eine ganz andere Frage, was kostet denn so ein Bier? Was muss ich denn für so ein Bier berappen?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was die gekostet haben, aber ich glaube, da kostet die Flasche um die 2 Euro.
Was ja noch völlig in Ordnung ist.
Kann auch, also ich glaube 2, irgendwas. Es kann 2,09 Euro oder auch 2,99 Euro gewesen sein.
Ja, da werden uns die Craft-Biere, glaube ich, teurer zu stehen kommen.
Das ist zu befürchten. Aber so oft senden wir ja auch der Erfahrung nach.
Ja, wir gehen ja jetzt auch wieder in die Winterpause.
Ja, auch viel zu kalt zum Podcast. Ja. Genau, nach der Frühlings- und der Sommerpause folgt jetzt echt die Winterpause.
Ja.
Ja. Ich wollte noch ein bisschen erzählen vom Umzug oder beziehungsweise von dem Umstand, dass wir hier ja sehr viel selbst gemacht haben, dass wir beide heldenhaft zusammen die Küche rausgerockt haben und ich danach diesen ganzen Raum wieder auf Vordermann gebracht habe mit Hilfe von Fräsen und Bohrhämmern und Spachtelmasse und Rollputz und dem ganzen Scheiß. Also wir haben einen Raum komplett entkernt und neu verputzt und alles. Und es ist schon ein ganz geiles Gefühl, so selbstermächtigungstechnisch.
Ja, herzlich willkommen beim Florian Piemel Heimwerker-Podcast.
Ja, also wer mich kennt, der hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich zu sowas imstande bin. Ja. Ich gehöre auch zu den Leuten, die gedacht haben, dass ich dazu nicht imstande bin. Aber wenn man es einfach macht und es geht, ist das schon ein ganz geiles Gefühl.
Man hatte ja immer den Eindruck, dass du zwei linke Hände mit 10 Daumen hast. Aber das hat sich nicht bewahrheitet.
Nee, ich habe es einfach nur nie
gemacht. Oder du bist über dich hinausgewachsen.
Ja, tatsächlich fühlt sich das auch so an.
Ja, aber das Internet hilft einem ja unendlich viel, ne?
Ja.
Also, wenn ich mich noch erinnere, als wir damals
Internet ist fast so gut wie Vater.
Haben. Genau, Internet ist fast so gut wie Vater. Da ist schon was Wahres dran. Also, wenn ich überlege, wie oft ich nicht weitergekommen wäre, wenn ich kein Internet hätte. Das hätte mich sowas von ausgebremst. Und jetzt guckt man nach, wie geht das mit Rollputz, ne?
Mhm.
Dann ist da jemand Schlaues, der das Problem schon mal hatte oder der sein Wissen da weitergibt.
Ja.
Und dann ist, geil. Ist ja gar nicht schwer. Oder klingt zumindest nicht schwer.
Ja, oder sieht auch in dem YouTube-Video nicht allzu schwer aus.
Mhm.
Ach ja, aber tatsächlich traue ich mir jetzt auch die meisten anderen Sachen hier zu, einfach zu machen nach irgendeinem YouTube-Tutorial oder einem Telefonat mit Vater.
Mhm.
Ich bin da ganz erbaut von, muss ich wirklich sagen.
Das glaube ich.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass mich das ein bisschen erwachsener gemacht hat. Also zumindest fühlt es sich so an, ja?
Ja.
Ganz merkwürdig.
Hm. Ja, das glaube ich, aber ich weiß nicht, ob du das Problem auch hast, weil du in deinem Elternhaus wohnst, aber zumindest bei mir ist es so, wenn ich irgendwo was machen will, dann frage ich immer noch mal nach, ob da bewusst irgendwas langläuft.
Mhm.
Weißt du, wenn du in einer Mietwohnung wohnst oder sowas oder in einem Haus, was du halt nicht kennst, persönlich, so, dann bohrst du halt einfach und in der Hoffnung, dass da halt nichts ist. Aber so bist du immer noch mal so die
Leitungsprüfer?
Ja, oder ob das eine spezielle Wand ist. Wir haben bei uns im Haus zum Beispiel ganz viele so Backsteinwände, wo du kein Loch reinbohren kannst, weil die einfach zerbröseln. Und dann musst du halt nachher so einen faustgroßen Dübel da reinschieben in das Loch, was du da mit einem 3mm Bohrer reingebohrt hast. Und das sind halt Sachen, musst du wissen. Ja. Das sind die Abenteuer, die einen dann so erwarten.
Ja, und davon kommen auch noch viele. Aber ich habe Bock drauf. Also ich kann nicht sagen, dass ich wirklich viel Bock drauf habe, morgen noch Laminat zu verlegen. Aber hey, was muss, das muss.
Hilft ja alles nichts, ne?
Ja. Und was ich dann noch erzählen wollte dazu, was mir aufgefallen ist, ist der Umstand, dass ein Haus zu verkaufen ja scheiße ist. Davon habe ich schon berichtet. Aber einem, wenn man da die Entscheidung zur richtigen Zeit trifft und die Möglichkeit dazu hat, einem so viel Geld bringt, wie man eigentlich realistischerweise nie im Leben durch normales Arbeiten ansparen kann. Das ist wirklich so absurd. Allein durch den Umstand, dass wir das zum richtigen Zeitpunkt geh- und verkauft haben und noch viel relevanter natürlich, dass wir privilegiert sind, weil wir die Möglichkeit haben, das Haus meiner Eltern zu kaufen zu einem guten Kurs. Dadurch haben wir halt so viel Geld verdient, wie wir niemals realistisch durch jeden Monat irgendwas zurücklegen hätten ansparen können.
Zumindest nicht in absehbarer Zeit.
Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Und das finde ich ziemlich absurd, muss ich sagen. Einfach durch das Treffen einer Entscheidung und Privilegiertheit.
Ja.
Das spricht irgendwie nicht dafür, dass die Gesellschaft funktioniert. Jetzt wirklich.
Und jetzt wirst du zum Immobilieninvestor, oder wie sehe ich das?
Auf gar keinen Fall. Ich habe das zutiefst gehasst. Alles daran. Und also das hat mich wirklich unglücklich gemacht. Allein schon dieser Umstand, dass man permanent in so einem Schwebezustand ist und andere ja auch da drin hält. Weil du musst dich ja selbst irgendwie in Sicherheit wiegen und immer noch dann den zweiten, nach Möglichkeit dritten Käufer in der Hinterhand haben. Und dem erzählst du natürlich nicht, dass du das eigentlich gerade schon jemand anderem vercheckst, das Haus, und nur wartest, dass der beim Notar unterschreibt.
Ja.
Und dann hast du da Leute, denen du auch gesagt hast, dass du denen ihr Haus verkaufen möchtest und nur noch irgendwie was abwarten musst, und musst die dann anrufen und ihnen sagen, dass du das gerade jemand anderem vercheckt hast.
Man baut sich ein Gerüst aus Lügen auf.
Nein, das sind ja keine Lügen.
Man erzählt es denen nur nicht.
Man erzählt es denen nur nicht. Oder man sagt ihnen, ja, wir haben einen anderen Käufer und sie sind jetzt ein bisschen spät dran, aber wir wissen nicht, wie das mit den anderen läuft, ob die noch abspringen. Das entspricht ja absolut der Wahrheit. Aber trotzdem hat mich das völlig fertig gemacht. Das sind wirklich Fähigkeiten, die ich nicht intuitiv besitze, wo ich nicht gut drin bin, aber mit denen man ganz offensichtlich schweinereich wird, und das gefällt mir nicht. Wirklich nicht.
Tja. Mann. Ja gut, Hausverkauf ist ja auch echt eine Belastung, ne? So für Körper und Geist, ne?
Die. Besonders für den Geist. Also wenn ich es nicht schon vorher gewesen wäre, hätte mich das zum Alkoholiker gemacht.
Ja, ich erinnere mich noch an die Phase, wo wir gesprochen haben, du so völlig auf warst, einfach davon, dass du dein Haus verkaufen wolltest und immer Leute kamen und das angucken wollten, weil man permanent in so einer Lauerstellung war. Das Haus muss immer irgendwie präsentabel aussehen.
Ja, also schön war das alles nicht. Aber hey, ja, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass Entscheidungen treffen einem Geld bringt, aber einen auch sehr unglücklich machen kann. Und dass das ganz offensichtlich dafür spricht, dass ich nicht fürs Geld machen gemacht bin.
Tja, hilft ja alles nichts, ja, ne?
Aber du bist ja privat auch ein bisschen geschafft gerade, ne?
Ja, aber was heißt privat? Geschäftlich eigentlich, ne?
Ja, okay. Ich rubriziere das hier mal unter dem, was ich in meiner Liste habe, persönlich. Der Rest ist nämlich irgendwie so, was in der Welt passiert ist. Mhm. Und da ist ja auch einiges geschehen.
Ja. Wie sich die einen oder anderen vielleicht noch erinnern, bin ich ja neben meinem Beruf als Mediengestalter, bzw. Druckvorstufenleiter, auch selbstständiger Fotograf. Und da ich am allermeisten Hochzeiten mache, ist für mich momentan noch die Hochsaison, die so im Mai, Juni beginnt und jetzt so langsam aufhört. Also ich habe jetzt im Oktober meine letzte Hochzeit und ich hatte jetzt seit ungefähr 2,5 Monaten kein Wochenende mehr, also kein freies Wochenende und kein Abend, den ich nicht im Büro saß und irgendwie Bilder bearbeitet habe. Das Schöne an der Sache ist, es macht natürlich immer noch wahnsinnig viel Spaß, aber so langsam ist man einfach auf. Also so,
ich, nicht nur geistig, sondern auch körperlich.
Genau, auch körperlich. Ich habe immer 2 Kameras dabei und die hängen einem natürlich am Rücken. Und wenn man dann irgendwie 12 Stunden lang eine Kamera umhängen hat und am nächsten Tag wachst du auf und denkst, oh Gott, töte mich, ich mach das nicht mehr mit, oder wenn ich aufstehe, breche ich auseinander. Das ist natürlich so die Verschleißerscheinung, die dann so auftritt. Und von daher bin ich ganz froh, dass die Saison jetzt vorbei ist, oder das heißt Mitte Oktober vorbei ist und ich dann einfach entspannen kann. Weil ich meine, Saison endet quasi auch direkt mit einem einwöchigen Urlaub, den ich wahrscheinlich zu Hause einfach nur bewusstlos verbringen werde, weil ich einfach so viel Schlaf nachholen muss. Und Dann habe ich auch mir direkt 10 Massagen gebucht. Ich gesagt, so jetzt gönnst du dir auch. Und dann jetzt ab Mitte Oktober jeden Montag um 18.40 Uhr eine halbstündige Massage. Also wer um 18.40 Uhr am Montag mal an mich denken möchte, der weiß, mir geht's gerade gut.
Ja, hoffen wir, dass das hilft, ne?
Ja, ach, sicherlich, sicherlich. Da bin ich ja ganz zuversichtlich. Das sind ja Leute vom Fach, das sind ja Physiotherapeuten. Mhm. Das ist ja keine vierhändige Lumi-Lumi-Massage oder so. Die tun mir weh, damit es mir nachher besser geht.
Okay.
Also das hat die Frau am Telefon gesagt.
Ja?
Ja.
Hast du ihr
das denn Leiden geschildert? Das sind keine Entspannungsmassagen.
Das tut furchtbar weh.
Ja. Mhm. Ja, solange es hilft, bin ich da eigentlich für alles zu haben. Also der Rücken, der ist natürlich jetzt über die Monate schon ganz schön verspannt und irgendwie ein großer Klumpen Muskelmasse irgendwie geworden, irgendwie nichts definiert mehr. Ja, da bin ich jetzt ganz froh, dass das jetzt ein Ende hat. Wobei ich auch ein bisschen wehleidig bin, weil ich so viel schöne Sachen begleitet habe und so viel Sachen gesehen habe, die eigentlich schon wieder Bock auf die nächste Saison habe, aber weiß, so die Pause tut meinem Körper jetzt auch ganz gut.
Muss sein, ne?
Ja, das hilft auch nichts. Also zwei Monate länger hätte ich das, glaube ich, auch nicht machen können. Dann würde ich irgendwann einfach umfallen und querschnittsgelähmt sein.
Gut, dass kein Mensch im Winter heiratet, ne?
Die wenigsten. Das sind ganz, ganz seltene Anfragen. Und
machst du das dann auch oder ist das für dich keine Saison und du sagst, nee?
Also es gibt so Jobs, wenn es irgendwas ganz Geiles ist, dann würde ich sagen, ja, mache ich.
Wir heiraten auf einer Bohrplattform.
Ja, da würde ich sagen.
Und fliegen dich ein.
Come on, ich bin dabei, auf jeden Fall. Mache ich sogar umsonst. Nee, also generell versuche ich mir den Winter immer so jobfrei zu halten, einfach mal ein bisschen wieder Privatleben zu haben und auch mal wieder ein bisschen Zeit mit Freunden zu verbringen, mal irgendwie auf den Geburtstag gehen zu können, ohne irgendwie erst um 2 Uhr nachts nachkommen zu müssen. Nee, und da freue ich mich auch schon drauf, einmal wieder zu wissen, dieses Wochenende, hey, nichts vor.
Nix.
Und wenn dann nur privat und dann alles geil. Das ist natürlich auch total schön. Aber man freut sich trotzdem wieder aufs nächste Jahr, wenn man auch schon wieder Lust hat und wieder neue Ideen hat. Und da dreht sich ja wieder so unendlich viel. Die Anfragen kommen schon wieder. Man ist schon wieder so ein bisschen aufgepumpt fürs nächste Jahr und weiß irgendwie, was schon wieder kommt. Und ach, das wird ganz, ganz spannend werden. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich freue mich aber auch, wenn es wieder losgeht.
Okay.
Das wäre mein Wort zum Sonntag.
Ach, gut. Apropos, wenn es wieder losgeht, was machen wir denn nächstes Jahr eigentlich für ein Festival?
Ja, also ich trage hier gerade das Hurricane Swim Team T-Shirt. Aber Hurricane hat sich ja in den letzten Jahren nicht unbedingt durch gutes Wetter rühmen können. Ja. Und daher würde ich sagen, nicht Hurricane, sondern vielleicht mal Deichbrand, weil Bands sind ja sowieso eher immer so ein bisschen sekundär und irgendwas ist immer da, was einem gefällt. Man nimmt sich sowieso immer viel zu viel vor, finde ich, an Bands, die man sehen will. Meine Grenze, sagen wir mal, wenn ich 4 Bands gesehen habe, bin ich glücklich. Also habe ich mein Ziel erreicht. Das kann dann schon nach einem Tag kann ich das Ziel erreicht haben. Kann auch sein, dass ich das auch jetzt am Sonntagnachmittag erreiche. Oder auch gar nicht, was auch schon mal passiert ist. Aber von daher würde ich schon sagen, Deichbrand. Mhm. Die haben irgendwie mehr Glück mit dem Wetter.
Ja, das stimmt.
Also gefühlt.
Wobei, Glück mit dem Wetter hatten sie alle nicht in diesem Jahr, ne?
Nee, also das war ja wirklich die absolute Vollkatastrophe. Ja. Außer das Deichbrand, oder?
Weiß ich nicht.
Ach doch, die hatten, glaube ich, auch einen Apokalypsentag, meine ich. Ja, bei denen ist, glaube ich, auch einen Tag richtig gestürmt.
Ja, vielleicht ist das ja jetzt immer so. Climate Change technisch.
Das wäre schade. Dann sollten sie Festivals
in eine riesige, riesige, riesige Halle.
Oder in eine stillgelegte Mine verlegen.
Irgendwo, wo genug Platz ist.
Ja, so ein alter Flughafen. Hab gehört, in Berlin haben sie da noch einen, der wahrscheinlich auch nie fertig wird.
Apropos Berlin. Moment, Lars, was ist das Gegenteil von einem Loch?
Ein Berg?
Das ist okay, denn die Überleitung dazu ist, es gab ja in diesem Jahr irgendwie kein Sommerloch, sondern eher einen Sommerberg.
Ja.
Und da habe ich auch eine längliche Liste an Themen. Und in Berlin gab es ja Wahlen, es gab ja diverse Landtagswahlen und Kommunalwahlen in diesem Jahr. Wollen wir darüber sprechen? Also ich habe ganz viel hier aufgeschrieben, was in unserer Pause alles passiert ist. Und das ist wirklich absurd. Also wir hatten ein Jahr, wir schaffen das. Wir hatten diversen Terrorspaß. Wir hatten Burka-Verbot. Wir hatten die WM und Olympia, den Brexit, Trump und Hillary. Also es gäbe einiges zu besprechen.
Ja, ja, also es ist wahnsinnig viel passiert. Ne? Mhm.
Ja, also so die unfassbar krasses Jahr.
Ja, total. Also auch total unerfreuliches Jahr eigentlich. Wenn man so, also rückblickend muss man sagen, also das war jetzt nicht das beste Jahr der
Und das sagen wir jedes Jahr bisher, seit wir das machen hier, ne?
Es wird
die waren alle schlimm scheiße.
Ja.
Rein weltgeschichtlich.
Und es geht immer noch bergauf, ne? Also man kann immer irgendwie noch eine Schippe drauflegen. Ja.
Eine Schippe scheiße.
Eine Schippe scheiße, natürlich. Ja, man macht sich ja kein Bild, was eigentlich alles schief gehen kann, finde ich.
Ja, und wie wenig ganz offensichtlich in den Jahren vor 5 Jahren oder so nicht schief gegangen ist.
Oder wie viel weniger man davon wahrgenommen hat.
Meinst du?
Ja,
ich glaube, es war weniger schlimm.
Es war wahrscheinlich weniger schlimm, zumindest hatten wir weniger Probleme mit Terrorismus. Also zumindest in der westlichen Welt. Ich denke mal, im Rest der Welt würde es sich nicht groß verändert haben. Da gab es ja immer schon Terrorismus und Unterdrückung. Aber dass das jetzt die letzten 5 Jahre, sag ich mal so, auch die westliche Welt erreicht hat, war schon erschreckend.
Ja, wir hatten auch weniger Probleme mit Nazis.
Ja, wohl wahr.
Wir hatten weniger Probleme mit Wahnsinnigen, die versuchen, US-Präsident zu werden.
Ja, eine Karikatur von einem Mann. Ja, Wahnsinn. Also,
ja, wo wollen wir denn einsteigen eigentlich?
Oben auf deiner elendig langen Liste?
Ganz oben. Also das Erste, was ich hier aufgeschrieben habe, und das hat keinerlei sinnhaftige Sortierung, ist ein Jahr, wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Ja, was ja vor... Also Merkels historischer Satz, der sich ja vor kurzem das erste Mal gejährt hat.
Wir schaffen das und wir haben es geschafft.
Würde ich auch sagen. Also so scheiße lief das jetzt alles
nicht.
Nein,
überhaupt nicht. Und sag mal, hätten wir weniger Probleme mit Nazis, hätten wir es auch noch ein bisschen mehr geschafft.
Ja, da bin ich völlig bei dir.
Was ist natürlich jetzt so ein, das sind halt zwei Welten, die da so aneinander reiben und sich einander irgendwie bedingen. Sag ich mal, die hängen ja in einer Kausalität irgendwie zusammen. Mehr Flüchtlinge, mehr Nazis. So, also das ist zumindest das Gefühl, was ich habe, wie sich das so aufgeschaukelt hat. Was ich auch immer wieder befremdlich finde, dass wir gerade im Osten so viele Nazis haben und dass auch da gerade immer Flüchtlingsheime brennen, dass es wirklich so so stark aus einer Richtung kommt. Da hätte ich gedacht, dass sich das noch mehr verteilt, also so auf das Land gesehen. Aber dass es da irgendwie so als Initialzündung beginnt, das war zu erwarten. Aber dass es sich dann, sag ich mal, nicht so großartig weiterverbreitet, fand ich schon irgendwie bemerkenswert, weil ich es halt komplett anders gedacht hätte. Aber so im Großen und Ganzen, finde ich, haben wir die Flüchtlingskrise sehr gut überstanden. Also es gab ja wenig, was man irgendwie gehört hat, was jetzt negativ war. Es gab wenig Ängste, die sich bewahrheitet haben, von wegen alle Flüchtlinge sind kriminell und vergewaltigen unsere Frauen. Das ist ja nun nachweislich sehr selten vorgekommen. Und auch
wobei die ganzen besorgten Bürger jetzt behaupten würden, dass das alles noch kommt, wenn die Integration hier schiefläuft und dass das alles noch absurd teuer wird.
Ja, was halt, ich finde dieses Argument von absurd teuer, finde ich halt völlig, völlig gegenstandslos.
Das ist halt nach der Bankenrettung einfach für nichts mehr ein valides Argument.
Ja.
Alles ist im Vergleich zur Bankenrettung Peanuts.
Ja. Ja, und das kann ich halt nicht nachvollziehen, wie Leute sagen, ah, das kostet so viel Geld, dann sollten wir lieber was.
Lass die mal lieber verrecken.
Ja, lass die mal verrecken oder die Kinder in der Schule brauchen neue Tafeln. Warum geben wir nicht das Geld für unsere deutschen Kinder aus? Weil die Leute nicht verstehen, nur weil an anderer Stelle mehr ausgegeben wird, heißt das im Umkehrschluss nicht, dass an anderer Stelle weniger ausgegeben wird. Und das sind halt so Problematiken, die einfach, glaube ich, nicht verstanden werden wollen. Oder vielleicht auch nicht verstanden werden können. was mich halt irgendwie so traurig macht, weil einfach dieses Verständnis würde, glaube ich, so viel Problemlösung auch mit sich bringen, wenn die Leute einfach verstehen würden, dass sie nicht vor allem Angst haben müssen. Also ich habe das Gefühl, dass es auch größtenteils irgendwie einfach Angst motiviert, dieser Hass.
Mhm.
So Angst vor Neuem, Angst vor anderen Kulturen. So, und dass man da einfach mal ein bisschen offener an der Sache rangehen würde, ohne direkt in so eine Haltung zu verstarren und dann sich da irgendwie so drauf festzuklopfen, dass man auch gar nicht mehr offen ist für Neues und sich auch nicht belehren lassen will. Das wird die ganze Sache, glaube ich, unheimlich voranbringen.
Mhm. Ja, das Letzte, was du gesagt hast, dass man sich nicht belehren lassen will, ich glaube, die haben das Gefühl, dass sie permanent belehrt werden und sind davon mega angenervt. Ich habe das Gefühl, es ist so, dass der Diskurs einfach überhaupt gar nicht mehr funktioniert.
Der hat aber von Anfang an nicht funktioniert.
Ja, aber früher war das meiner Meinung nach oder meiner Wahrnehmung nach auch längst nicht so schlimm. Also früher konnte man sich zumindest darauf einigen, dass es eine gemeinsame Faktenbasis gibt. Und im Moment ist ja der Begriff der postfaktischen Gesellschaft in aller Munde. Und ich finde, dass es das erschreckend gut trifft.
Ja.
Niemand glaubt halt einfach mehr irgendjemandem. Du kannst in Diskussionen mit Zitaten aus Büchern um dich werfen, dann ist halt der Autor des Buches irgendwie biased und ein linksgrün versiffter Irrer oder halt ein dummer Nazi. Du kannst mit irgendwelchen Links um dich werfen, dann ist es halt die Lügenpresse. Niemand vertraut mehr irgendjemandem und glaubt demjenigen, dass die Fakten, die er nennt, Fakten sind. Hm. Und zwar von beiden Seiten.
Und jetzt ist die Frage, wie stellt man dieses Vertrauensverhältnis wieder her?
Ja, genau.
Also das ist ja ein Vertrauensverhältnis, was ja nicht auf ewig zerrüttet sein kann. Also das kann ja gar nicht sein, weil dann wirst du ja irgendwann wahnsinnig. Also viele sind es ja schon. Und man stelle sich vor, das wird noch flächendeckender.
Mhm.
Wobei, sag ich mal, keiner glaubt keinem, diese postfaktische Welt, glaube ich nicht, dass das jetzt eine große Welt betrifft oder eine große Menschenschicht. Ich glaube, das ist eher so ein Symptom dieser Leute, die es halt nicht glauben wollen und alles, was sie hören, so auslegen, dass es einfach nicht stimmen kann. Und ich glaube, diese Leute gab es schon immer, sie sind jetzt nur lauter geworden.
Mhm.
Und haben andere vielleicht auch mit ihrer Dummheit ein bisschen angesteckt.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es sind viel mehr. Also auch der Umstand, dass Donald Trump es so weit gebracht hat, ist ja im Wesentlichen darauf zurückzuführen. Es gab jetzt am Montag für die Zeitgeschichte, wann nehmen wir auf?
Wir nehmen auf am 30. September 2016.
Genau, und am letzten Montag gab es die erste TV-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, die dem überwiegenden Teil der Medien zufolge vernichtend für Donald Trump endete.
Ja.
Also klar von Hillary Clinton gewonnen wurde, was aber Donald Trump natürlich nicht davon abhält, auf Twitter direkt mit irgendwelchen Umfrageergebnissen um sich zu werfen, die ihn als Sieger dieses Duells zeigen.
Ja.
Und das ist natürlich auch kein Wunder, wenn man irgendwelche Trump-Fans befragt, dann werden die ihn als Sieger dieses Duells sehen. Und natürlich auch der Meinung sein, dass die ganzen bekackten Mainstream-Medien das alles falsch darstellen, weil die auf der Seite von Hillary sind. Punkt.
Ja.
Und das ist halt genauso entweder faktisch oder halt postfaktisch wie die andere Seite.
Ja.
Wenn die halt keine Donald Trumps-Fans oder nicht genug befragen.
So ist es. Und diese TV-Debatte, ich habe sie mir echt reingezogen und das
komplett?
War
komplett?
Ja.
Oh, großer Gott.
Ja.
Live?
Na, um Gottes Willen. den Abend danach im Büro, als ich dann diese Bilder gemacht habe, habe ich dieses Leben dann laufen lassen und das war wirklich, also teilweise war es wirklich schmerzhaft, weil Donald Trump, das ist einfach so beeindruckend, wie er einfach Fakten ignoriert. Also wirklich so knallhart einfach sagt, habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Und es auf seinem Twitter-Account steht. Habe ich nie gesagt. Klimawandel, dass das die Asiaten sich ausgedacht haben, habe ich nie gesagt. Und dann steht es einfach schwarz auf weiß auf seinem Twitter-Account.
Da wurde er von den Asiaten gehackt.
Ja, genau. Nee, das haben ja alles die Russen gehackt.
Auch.
Ja. Aber er ist ein Freund von Putin. Ja, also das war total krank. Und dieses TV-Duell hat nochmal rausgestellt, warum dieser Mann unter keinen Umständen Präsident werden darf. Mhm. So dieser pure Wahnsinn und diese, ja, und diese unglaubliche Ungeduld, die der auch ausstrahlt, fand ich.
Und diese völlige Unfähigkeit zur Selbstkritik.
Ja, total.
Oder dazu seine Meinung zu ändern.
Ja.
Unglaublich.
Ja, und das, ich finde, seine ganze Ausstrahlung ist so nervös und unruhig und gerade auch ungeduldig. Also er hat ja auch Hillary Clinton so oft unterbrochen, was ich auch so ein absolutes Unding fand, was man einfach aus Respekt gegenüber dem anderen nicht macht. Mhm. Einfach so knallhart irgendwie in jedem zweiten Satz ihr ins Wort gefallen. Das ist sehr, sehr anstrengend auch zu gucken.
Naja, das Positive an einem Präsidenten Donald Trump wäre natürlich, dass er sehr schnell das Nuklearwaffenarsenal reduzieren würde, also durch Einsatz.
Ja. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht würde ein Donald Trump auch die kompletten Vereinigten Staaten einmal neu booten. Weißt du, einmal ganz nach unten bringen und dann machen wir nochmal alles neu und dann machen wir es gleich richtig.
Ja, möglich.
Da hat man dann noch nicht mehr dieses ätzende Zwei-Parteien-System und dass sich alle gegenseitig behindern, vielleicht findet man da eine bessere Lösung für. Einmal alles runterwirtschaften und dann.
Ja, während die in Amerika ja ihre Probleme durch ein Zwei-Parteien-System haben, haben wir ja gerade ein Problem dadurch, dass wir eine Partei hinzubekommen haben, mit der keiner spielen möchte.
Ja.
Aber die sich, also die AfD, die sich in den Kommunal- und Landtagswahlen, die in diesem Jahr schon stattgefunden haben, Niedersachsen, Berlin, was hatten wir noch? MacPom.
Ja.
Die sich da auf jeden Fall als eine stabile Kraft etabliert haben.
Ja.
Und mit der man jetzt umgehen muss.
Wir sitzen ja übrigens in Delmenhorst, die, glaube ich, die höchsten Werte für die AfD hat. Was hatten wir? 14, irgendwas Prozent? 14,6? Ich glaube, 14,6% in Delmenhorst für die AfD ist schon ein starkes Stück. Dann wirft sich mir fast die Stimme weg.
Stück.
Fand ich auch erschreckend. Also hätte ich nicht gedacht, weil wir ja hier nun wirklich kein Problem haben und ich mir nicht vorstellen kann, wo diese Wähler herkommen. Abgesehen davon, dass wir ungefähr 50% Wahlbeteiligung hatten.
Mhm.
Was auch erschreckend ist.
Ja.
Also diese Wahl war eine völlige Katastrophe auf kommunalpolitischer Ebene. Das war sehr enttäuschend. Also ich war echt ernüchtert auch.
Mhm. Ja. Apropos ernüchtert, wollen wir da kurz was gegen tun und du erzählst, was wir dagegen tun?
Genau, ich habe hier gerade so einen kleinen Butterscotch-Likör eingegossen.
Was ist denn Butterscotch?
Ja, so ein Whisky-Likör.
Okay.
Leckerschmecker.
Leckerschmecker, ja.
In dem Sinne, Prost. Lass uns die Gläser. Ja, gut, Prost.
Ich weiß nicht, wie viel Prozent hat das Zeug?
15 oder so.
Ja, also ist jetzt nichts, wovon es mich schüttelt, ist mir zu süß, kann ich mir irgendwie ganz geil im Kaffee vorstellen, muss ich sagen.
Ja.
Also ist jetzt nichts, wovon man abends eine Flasche wegnuckelt.
Nee, das auf keinen Fall, da hast du auch Diabetes. Okay, kriegst wahrscheinlich gleich einen schwarzen Fuß von oder so. Also das ist mal so ein Lüder zum Genießen oder mal irgendwie zum mal wegschlabbern, aber das ist nichts, was du den ganzen Abend
trinkst. Aber im Kaffee ist das bestimmt cool oder vielleicht so über Eis. Also irgendwie so desserttechnisch. Könnte ich mir da eine Verwendung vorstellen.
Ja, sicherlich. Sicherlich. Also das ist halt eine ganz süße Geschichte, ne?
Mm, sehr, ja.
Nix ist zwar ein Butterscotch, hat jetzt aber, sag ich mal, mit Whisky eigentlich nicht viel am Hut, ne?
Das stimmt, ja.
Also der Whisky-Geschmack ist da...
Ist mehr Zuckerwasser, das mal neben dem Whisky gestanden hat.
So ungefähr. Wobei noch so ein Whisky nach... Mm. Nachgeschmack und auch so das Gefühl von Whisky im Hals noch da ist.
Mhm.
Ja, wollen wir zurück zu unserer schrecklichen Kommunalpolitik?
Können wir gerne machen. Mhm. Wobei, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch groß erzählen soll. Also ich denke, wir werden mit der AfD in den Parlamenten leben müssen. Die anderen Parteien werden sich daran gewöhnen müssen, dass es jetzt eine Partei gibt, die je nach Menschenbild 10-25% Nazis und Ausländerfeinde die Gesellschaften ja so grundsätzlich haben, irgendwie auffängt. Ich finde das auch nicht schlimm, dass es die gibt. Die werden jetzt halt endlich, die sind jetzt halt keine Nichtwähler mehr und wählen nicht mehr die NPD, sondern wählen die AfD. Da hat man einen relativ vernünftigen statistischen Blick jetzt drauf, wie viele von denen es gibt. Und wenn keiner mit denen spielt, ja gut, dann sitzen die da halt in den Parlamenten. Ja. So what?
Ja, dass die nicht großartig was rocken werden. Ich denke, das ist uns klar. Aber dass es die gibt und dass die so eine hohe Wählerquote haben, finde ich, ist schon irgendwie ein beunruhigendes Zeichen für den Zeitgeist, den wir momentan haben.
Ja, aber die waren halt vorher meiner Meinung nach auch schon da, nur halt einfach Nicht-Wähler.
Oder halt NPD-Wähler, ne?
Ja, oder das.
Ja, klar, aber ich...
Gut, das beunruhigende Zeichen ist natürlich, dass diejenigen, die vorher vielleicht Nicht-Wähler waren, weil sie sich nicht getraut haben, die NPD zu wählen, weil offen Nazis zu wählen halt doch schon ein bisschen despektierlich ist. Das beunruhigende Zeichen da ist dann halt, dass die Leute ganz offensichtlich in größerer Zahl jetzt den Eindruck haben, dass es halt nicht mehr despektierlich ist, Nazis zu wählen, wenn sie den Nadelstreifenanzug tragen.
Mhm.
Und sich halt nicht mehr ganz so barbarisch geben.
Ja, also ich finde, es ist halt einfach irgendwie ein schlechtes Zeichen, dass es für sowas jetzt ein Forum gibt, abseits der NPD und dass ich das Gefühl habe, dass es immer massenkompatibler wird.
Ja.
Sag ich mal, dass man da immer...
Ja, aber da ist ja das Problem, dass die anderen Parteien auf die zugehen. Also ganz weit vorne irgendwie die CSU und auch bei der CDU habe ich absolut Angst, dass die sich irgendwann mit denen in eine Koalition begeben. Einfach, weil das die einzige vernünftige Machtoption sein wird. Ich glaube nicht, dass diese Ablehnung, die da jetzt noch herrscht, diese krasse Bestand haben wird. Also nicht bei der CDU. Die legen sich doch auch mit den Reptilienmenschen ins Bett, wenn es sein muss.
Wobei ich aber auch wieder ganz zuversichtlich bin, dass die AfD auch nur ein Phänomen des Zeitgeistes ist und dass die sich auch schneller wieder erledigt haben, als man denkt. Die AfD ist halt eine Partei, die ihr Segel immer in Wind setzt. Das war die Anti-Euro-Partei, das ist die Anti-Flüchtlingspartei. Und nächstes Jahr wird sie wieder anti-irgendwas anderes sein. Klar gibt's dafür immer Wähler, aber dass sie eine Relevanz haben wie heute in den nächsten Jahren, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, sag mal, deren lautestes Thema, die Flüchtlingspolitik, innerhalb der nächsten Jahre auch wieder abklingen wird und man sich einfach damit arrangiert haben wird und auch diese ganzen AfD wieder dann vielleicht auch am eigenen Leib festgestellt haben, dass sie eigentlich überhaupt keine Berührung haben mit Flüchtlingspolitik, dass sie keine Nachteile davon haben und dass es dann, sag ich mal, auch aus ihrem eigenen Mikrokosmos irgendwann verschwindet und sie dann einfach sagen, ach, ist mir egal. So wie bei den meisten anderen Themen auch. Das ist dann einfach irgendwann ein Thema, ist mir egal. Und dann gibt's wieder was Neues, worüber man sich aufregen kann und dann wird man halt die Partei, die dafür dann ist oder dagegen.
Kann ich nachvollziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so ist, denn ich habe den Eindruck, dass die AfD halt natürlich jetzt erstmal primär die Leute einsammelt, die gegen die Flüchtlingspolitik sind, aber dass die Geisteshaltung, die bei ganz vielen dahinter steckt, die du gerade so als immer gegen irgendwas sein beschrieben hast, wenn ich das richtig wiedergebe und ich richtig verstanden habe, dass diese Geisteshaltung eigentlich eher eine Angst vor Veränderung ist. Und Veränderung ist ja immer da.
Ja.
Und die Leute möchten eigentlich zurück in Deutschland der 60er oder 70er oder was auch immer, wann es ihnen vermeintlich gut ging, Jahre. Und weil sie das so oder so aber nicht kriegen werden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch in 5 Jahren, wenn Flüchtlingspolitik nicht mehr ein beherrschendes Thema ist, immer noch zu einer Partei gehen, bei der sie den Eindruck haben, die machen die Welt wieder so, wie sie mal war.
Natürlich, aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass das auch dann die AfD sein wird. Vielleicht gibt's da eine neue Partei.
Die Anti-Fortschrittspartei.
Ja, zum Beispiel. Da gibt's ja 1000 Lösungen. 50s
Bitches.
Ja, zum Beispiel. Oder die bibeltreuen Christen. Oder die Republikaner kriegen einen zweiten Frühling. Das macht ja alles sein. Aber ich glaube halt, dass die AfD jetzt ganz stark auf der Flüchtlingswelle mitschwimmt. und dann eben irgendwann auch am Strand auslaufen wird. Also um die Metapher mal weiterzuführen. Was auch ganz geil war, ich habe letztens zufällig eine Sitzung mitbekommen von den Delmenhorstern, von Kommunalpolitik. Mhm. Und da waren ja auch die AfD-Kandidaten. Das war der absolute Oberburner. Also, dass man solche Leute in die Politik steckt, ohne jetzt irgendwie despektierlich zu sein oder so. Aber wenn ich Kandidaten...
Das ist schon in Ordnung. Wir sind hier im Internet.
Also wenn ich jetzt einen Kandidaten stelle, dann erwarte ich eigentlich von dem, dass der wenigstens einen geraden Satz rauskriegt. Und das war einfach nur schlimm. Also das war wirklich einfach nur schlimm. Kein Satz geradeaus, kein... Mhm. Also das waren Deutsche, die aber nicht unbedingt fehlerfreies Deutsch gesprochen haben. Und die sich auch... Sag mal, ist ja, man steht auf, wenn man was sagen will. Man stellt sich mal eben vor. So, und dann steht ja diese junge Dame auf und quatscht einfach los. So, und dann steht einer von der FDP auf und fragt, und Sie sind? Und dann hat diese Frau sowas von aus dem Konzept gebracht, dass sie erst mal 2 Minuten gar nicht mehr richtig reden konnte. Und dann auch einfach so zusammenhangslos irgendwas gequatscht hat, dass die Leute auch einfach nicht verstanden haben, was sie eigentlich sagen wollte. Also dann hat sie sich irgendwie wieder hingesetzt und hat auch keiner mehr was dazu gesagt, weil es einfach nicht verstanden wurde. Und das ist schon unterhaltsam. Von daher glaube ich auch, dass selbst wenn die AfD in Delmenhorst jetzt 15% hat, dass da sowieso nichts gehen wird, weil sie einfach nicht in der Lage dazu sind. Was eigentlich schon wieder, sag ich mal, der Streif am Horizont ist.
Also ich, meine Erfahrung dazu ist eigentlich das einzige Erlebnis, was ich hatte, ist, dass ich durch die Stadt gegangen bin an einem Tag kurz vor der Wahl und das Pech hatte, so einen Spießrutenlauf durch diese verschiedenen Wahlstände machen zu müssen und von allen angequatscht wurde. Und da ich niemandem zugehört hatte und demonstrativ Kopfhörer im Ohr hatte, kann ich nur sagen, dass die optisch unangenehmsten Kandidaten tatsächlich von der AfD waren.
Ja, das war auch geil. Da habe ich eigentlich auch noch eine gute Geschichte, aber die zeigt, wie schlimm ich das eigentlich finde. Also ich bin auch durch die Stadt gelaufen, und hatten auch alle ihre Stände aufgebaut. So, und links war die AfD und rechts standen die Zeugen Jehovas mit dem Leuchtturm. Da muss ich mir jetzt quasi aussuchen, wo gehst du jetzt lieber lang? Gehst du lieber bei AfD lang oder lieber bei den Zeugen Jehovas? Ah, Zeugen Jehovas. Ich lieber die Gefahr eingegangen, dass mich jemand mit dem Leuchtturm vollquatscht, als dass ich mich irgendwie mit der rechten Scheiße vollquatscht. Das fand ich eigentlich ganz beschreibend für meine innerliche Situation und meine Abneigung gegenüber der AfD.
Oh Mann. Was mir zu den Wahlen noch einfällt, ist der ganz lustige Umstand, dass wir jetzt hier immer noch Post von meinen Eltern zum Teil hinbekommen.
Ja.
Und gestern 2 Briefe an meine Mutter und meinen Vater jeweils eingetrudelt sind, die von der Stadt Delmenhorst waren und auf denen groß stand, sehr wichtig. Wir natürlich gleich gedacht, oh, ist bestimmt irgendwas wegen des Hauses, Umschreibung, Grundbuch, sonst irgendwas. Und die Briefe dann direkt da vorbeigebracht haben. Mhm. Da drin befanden sich die Benachrichtigungen zur Wahl zum Seniorenbeirat in Delmenhorst. Ich habe sehr gelacht.
Sehr wichtig.
Seniorenbeirat.
Ja, gibt's alles. Alles an Interessenvertretung.
Wahnsinn. Gibt es auch einen Jugendbeirat? Also nicht, dass wir da jetzt noch Illusionen haben müssten, da teilnehmen zu dürfen, aber.
Das ist eine gute Frage. Es gibt mit Sicherheit irgendwie eine Möglichkeit, dass man als Jugendlicher Einfluss auf die Lokalpolitik nehmen kann. Das glaube ich schon. Es gibt ja auch so Jungwähler und sowas, wo man sich dann irgendwie schon mit 12 in der SPD...
Man durfte ab 16 wählen jetzt hier, richtig? Oder irre ich mich da?
Oh, das ist eine gute Frage.
Mich würde tatsächlich interessieren, wie so die 16- bis 20-Jährigen gewählt haben. Das müssen wir noch mal rausfinden, finde ich.
Ja, leider schreibt ja keiner sein Alter auf dem Wahlzettel, von daher lässt sich das schwer feststellen.
Ja, aber dann machen die Leute doch Umfragen.
Ja, komm. Mal gucken, was passiert.
Das ist ja, das wüsste ich wirklich gerne.
Das ist ja auch immer so eine Sache. Das ist ja auch wieder schwer davon abhängig, wo man fragt, ne?
Mhm. Ja, gut, klar.
Das ist schon spannend. Was auch spannend ist, ist das zweite Likör, was ich hier habe.
Willst es aber heute auch wirklich wissen,
das
ne?
Das ist ein
Pistazien. Oh, das sieht aus wie Seife. Ich bin mir nicht sicher, dass ich diese neongrüne Flüssigkeit in mich reinschütten möchte. Wobei, es ist nicht neongrün. Es sieht ein bisschen aus wie Nuklear-Neongrün, was man mit Sahne gestreckt hat.
Und der schmeckt mindestens genauso gut.
Ja?
Ja. Wir trinken jetzt hier ein Pistazien-Sahne-Likör, was unfassbar köstlich ist. Ich sage,
also das riecht schon mal nicht so, als würde ich es trinken wollen. Also wiederum außerhalb von Kaffee.
Hm. Ist halt so eine Nachtischgeschichte. Hä?
Ja, statt dem Eis nach dem Essen vielleicht Schnäpschen. Ja.
Kann man machen. Ist auch sehr süß. Mhm. Ist jetzt auch nichts, womit man den ganzen Abend verbringen möchte.
Ist auch nicht die Trinktemperatur, die das eigentlich haben sollte.
Nein, oder? Das sollte wahrscheinlich kälter sein. Mhm. Also ich fand es ganz lecker, weil ich Pistazie auch sehr gerne mag.
Okay.
Ich glaube, damit steht und fällt diese ganze Sache von Pistazienlikör auch.
Das stimmt natürlich.
Bist du denn Pistazien-Fan?
Ich finde das nicht schlimm, aber ist jetzt auch nicht das Beste, was es so an Nahrungsmitteln auf dem Planeten gibt.
Soll ich mal so einen Federweißen einschießen, dass wir mal sowas.
Ja, du, bring uns mal ein bisschen hier auf
den Mr. Pomeroy!
Machen wir mal, Mr.
Winterbottom.
Oh Mann. Was ich dazu noch ganz kurz sagen wollte, vielleicht auch abschließend. Einer der Gründe, warum ich auch glaube, dass uns die AfD erhalten bleibt und dass auch die nächsten Wahlen und auch die nächste Bundestagswahl irgendwie unerfreulich verlaufen wird, ist der Umstand, dass die nächste Bundestagswahl die erste Wahl sein wird, bei der 50% aller Wahlberechtigten über 55 Jahre alt sein werden.
Ja. Das.
Und das ist irgendwie nichts, was
Gutes vermuten lässt. Ist auch irgendwie kein erfreuliches Zeichen.
Nein.
Alte Leute, die über eine Zukunft bestimmen wollen, die sie nicht mehr erleben.
Richtig. Ich bin dagegen. Also ich weiß noch nicht,
wie man. Mit 50 Jahren wird einem die Wahlberechtigung einfach wieder entzogen.
Ja. Aber ganz im Ernst, du kannst ja noch gegen diese Bevölkerungsmehrheit noch nicht mal durchsetzen, dass 80-Jährige sich noch mal irgendwie durchchecken lassen müssen, um ihren Führerschein zu behalten.
Ja.
Da wird es keinen Weg geben, die von der Wahlurne fernzuhalten. Und das möchte ich auch nicht. Es wäre ja schön, wenn die über 50-Jährigen sich für eine Zukunft entscheiden würden, die auch die unter 50-Jährigen irgendwie glücklich machen kann.
Ja. Das ist auch die Frage, woran liegt das, ne? Also, irgendwann ist man, glaube ich, einfach nicht mehr so offen für Neues und möchte dann einfach Sachen so lassen, wie sie sind. Oder wie sie waren.
Ja, aber das verstehen die Leute auch nicht. Das, ich glaube, ich klaue gerade von Herfried Münkler, aber dass sich ganz viel ändern muss, damit alles bleibt, wie es ist. Das ist ja tatsächlich so, damit das hier im Land einigermaßen alles weiterläuft und wir vernünftigen wirtschaftlichen Erfolg haben. Man darf nicht vergessen, dass es den Leuten hier immer noch sehr viel besser geht, auch denen es nicht so gut geht, als in den meisten allermeisten anderen Ländern, selbst in Europa.
Ja.
Und damit das so bleibt, damit hier vieles so bleibt, muss sich vieles ändern. Und daran führt halt kein Weg vorbei. Und die Anpassungsprozesse werden einfach nur umso schmerzhafter, je länger sie von dieser komischen Senioren Beiratsmehrheit hinausgezögert werden.
Ja, das ist wahr. Wobei, wenn du gerade von Europa sprichst, finde ich, hat sich Europa in den letzten Jahren auch ganz schrecklich heruntergewirtschaftet.
Ja, also wir sind ja irgendwie nie aus dieser Wirtschaftskrise herausgekommen. Also zumindest
nicht
alle anderen Länder sind nie aus dieser Wirtschaftskrise herausgekommen. Frankreich, das ja vor 2007, also vor Beginn der Wirtschaftskrise, der Bankenkrise, irgendwie auf Augenhöhe mit Deutschland noch war, was meiner Meinung nach auch Europa sehr, sehr gut getan hat, ist ja auch nur noch irgendwie ein Schatten seiner selbst. Mhm. Und über den Rest brauchen wir nicht reden. Und die Briten haben sowieso keinen Bock mehr.
Ja.
Oh, die Briten. Da hat auch niemand mitgerechnet. Also wirklich niemand.
Nee.
Die Prognosen waren ja immer sehr, sehr knapp. Irgendwie immer um die 50-50. Aber letzten Endes hat ja jeder geglaubt, so blöd sind die doch nicht.
Nee, also da hätte ich auch beim besten Willen nicht mitgerechnet, dass das passiert. Mhm. Weil es ist ja noch nicht passiert. Es ist ja noch nicht mal der Antrag gestellt worden.
Ja, aber Theresa May hat gesagt, Brexit-Votum ist Brexit-Votum, ne?
Mal gucken.
Ja, wahrscheinlich wird sich das auch irgendwie im Sand verlaufen. Wenn erstmal.
Wahrscheinlich wird das einfach ausgesessen, bis alle, die sich daran erinnern können, gestorben sind. Und irgendwann öffnet dann in 500 Jahren einer die Büchse der Pandora. Weg. Ihr wollt aus der EU austreten.
Also ich habe hier beim Putzen so einen Vertrag gefunden, der ist auch schon unterzeichnet. Und der scheint nie in die Post gegangen zu sein.
Spaß. Nee, ach, weiß ich nicht. Also ob das jetzt so tatsächlich zeitnah passieren wird, bezweifle ich ganz stark. Mhm. Das ist ja auch ein enormer Aufwand.
Das ist unfassbar. Also wirklich, da hängen also so unfassbar viele Dinge dran.
Da killst du ja auch ganze Wirtschaftszweige mit.
Ja, ja, absolut. Und nicht nur das. Also
und dann machen sie, glaube ich, alle ganz dicke Backen.
Ja.
Wenn dann plötzlich die Währung ins ganz tiefe Loch fällt. Mhm. Irgendwie keine Jobs mehr da sind, weil keine ausländischen Firmen mehr da aufmachen wollen, weil es nichts mehr bringt. Also das wird geil, das war ja, ganz fürchterlich durchdacht.
Völlig banale Dinge. Sie sind dann raus und dann ruft irgendein EU-Verkehrskommissar, sowas wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dann einfach mal an und erzählt ihnen, könnt ihr vielleicht mal demnächst eure EU-Kennzeichen zurückgeben und euch wieder eigene einfallen lassen?
Ja, stimmt.
So ein Scheiß hängt dann da nämlich auch noch mit dran.
Ja, das ist einiges an. Zumindest haben sie nicht unser Geld. Das müssen sie nicht neu drucken.
Ja, das stimmt.
Und unsere Straßenseite haben sie auch nicht. Ja, ach, das wird, glaube ich, ganz fürchterlich, wenn die aufsteigen. Also in erster Linie für die.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass wir da so große Schmerzen mit haben werden. Also es ist unangenehm.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, nichts Existenzbedrohliches.
Mhm.
Weil es bei denen, glaube ich, dann schon ganz schön rund gehen wird. Ich glaube, da kann man sich auch noch gar kein Bild von machen. Was da für eine Lawine an Kettenreaktionen losgetreten wird.
Mhm. Aber der Brexit war ja, oder dieses Votum und was im Nachgang dann passiert ist, das ist ja auch unfassbar krass, wie krass schnell danach so eine Regierung einfach vor sich hin zerbröckelt ist.
Ja.
Was da passiert ist, ist ja auch hätte das ein gutes Warnsignal sein können für die anderen in Europa, die diesen rechten Populistenspinnern hinterherrennen.
Hm.
Wenn man sich anschaut, was Boris Johnson und Nigel Farage danach für Witzfiguren abgegeben haben.
Das war British Comedy vom Allerfeinsten. Das war
ohne Beispiel, wirklich.
Ja. So, jetzt habe ich den Kahn in den Dreck gefahren. Tschüss, alle Mann.
Ich habe jetzt keine Lust mehr.
Weil ich die Reaktion von David Cameron auch völlig richtig fand. Zu sagen, ey, so, tschüss.
Ja, fuck that.
Seht zu, wie ihr klarkommt. Ich habe es euch gesagt. Ja, also das fand ich, ja, das war wirklich unterhaltend.
Mhm.
Weil an der Reaktion hat man eigentlich schon gesehen, dass die dann nicht mit gerechnet haben, dass das was wird. Und dann mit den Folgen absolut überfordert waren. Jetzt einfach sagen, nee. Also, das soll jemand anders machen. Also, hammermäßig.
Ja?
Ja, Prost.
Also wir trinken jetzt Federweißer,
wir trinken jetzt Federweißer.
Du trinkst den auch sonst ganz gern, ne?
Ich trinke ihn so ganz gerne. Ja, deutscher Federweißer. Wo kommst du her? Aus der Pfalz.
Okay. I mean, why not?
Lecker. Mhm. Den mache ich gerne. Ich bin ja sonst überhaupt kein Weinfan.
Das ist aber auch viel weniger Wein. Also es geht ja eher in Richtung so Cider.
Ja. Ja. Geht aber als Wein durch.
Ja, ja.
Nee. Wie gesagt.
Oh, entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich hatte da gerade eine zweite tolle Verköstigungsidee, die wir vielleicht neben der Craft Beer Idee doch weiterentwickeln könnten. Wir gehen einfach jedes Mal vor einer Sendung in den Laden und kaufen den billigsten und den teuersten Wein und verköstigen den dann.
Da gehen wir aber bitte nicht in Weinladen, sondern irgendwie zu Netto.
Ja, genau. Genau, dann haben wir hier einmal den für 1,99 und den für 5,99.
Ja. Und dann den absoluten Weinverächter, dem beides nicht schmecken wird.
Ja.
Nee, so mit Wein macht man mir wirklich keine Freude. Ich mag weder weißen noch roten. Sagt mir einfach nicht zu. Aber so Federweißer, so im, dass er eher ein Saft ist.
Mhm. Saft mit Blubber.
Saft mit Blubber, genau. Ganz hervorragend.
Ja, sehr feinperlig.
Sehr feinperlig, ja. Ich habe auch eben im Auto nochmal, bin ich nochmal dran erinnern worden, dass man diese Flaschen ja nicht liegen lagern darf, weil da ja ein Loch oben ist, weil die ja weiter gären.
Mhm.
Dann auch gemerkt, dass meine Hand nass wurde. Das ist ganz fantastisch. Was wir für diese Sendung ja auch geplant hatten, ist eine Pause zu machen. Und da wir nun
brauchst du eine?
Bei einer Stunde drei sind,
gar nicht so schlecht, oder?
Würde ich sagen, spielen wir mal den ersten Song. Wir haben nämlich einen Song.
Ich hoffe, dass ich jetzt gleich den richtigen Knopf erwische. Auf jeden Fall hören wir für unsere Pinkelpause den Song eines Künstlers, den ich von SoundCloud kenne. Und der ganz viele fantastische Projekte hat. Unter anderem macht er halt für sich selbst ganz allein im stillen Kämmerlein spannende Rockmusik. Und von dem hören wir jetzt einen Titel. Der Mensch heißt Smeal. Wir werden den Link in die Shownotes werfen. Und ich wünsche euch viel Spaß.
Getroffen.
Was bleibt übrig, wenn du stillstehst? Und die Welt sich weiter dreht und du aufwachst. Was bleibt übrig, wenn du einschläfst und die Ruhe dich bloß quält und du aufwachst? Was bleibt übrig, wenn da nichts ist, was dich heilt, außer der Zeit mit all den ewigen Sekunden? Nichts bleibt übrig außer dem, was eigentlich schon immer hier war. Was bleibt übrig, wenn Details die Bücher schreiben? Ich vergesse, wie du aussiehst und mich alles an dir hält. Was bleibt übrig, wenn da nichts ist außer Schreien? Ich nicht sehen kann, dass du weg bist und die Mauer einfach fällt und ich fall immer weiter und verglüh im Halogen und ich frage mich weiter und zerfall im Halogen, im Halogen. Was bleibt übrig, wenn du Halt suchst und all die Hände, die sie reichen, nicht verfehlen? Was bleibt übrig, wenn du nichts tust und Momente, die zerfallen, die Lichter stehen? Nichts bleibt übrig außer dem, was eigentlich schon immer hier war. Nichts bleibt übrig außer dem, was eigentlich schon immer hier war. Schon immer hier war. Außer dem, was eigentlich schon immer hier war. Und ich
Yeah.
Was bleibt übrig, wenn du aufwachst und die Welt sich nicht mehr dreht? Nichts bleibt übrig.
Ja, sind wir ja perfekt zum Ende des Songs wieder da. Wir haben auf keinen Fall zu lange draußen gesessen und sind zu Stille wieder aufgetaucht.
Absolut. Das war Smeal mit dem Song Halogen, was übrig bleibt. Findet ihr auf Soundcloud, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Hier ist wieder der Podcast, dessen Protagonisten schick in Jogginghose in einem mit Kisten vollgepackten Zimmer setzen und das Internet nennen. Herzlichen Glückwunsch. Wo waren wir denn? Oder wollen wir direkt zu einem weiteren Thema schreiben?
Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut und springen zum weiteren Thema.
Wir machen Cut. Hast du irgendwas von der WM oder Olympia mitbekommen? Es war eine EM. EM oder Olympia mitbekommen?
Ich habe mitbekommen, dass wir nicht Europameister geworden sind. Mhm. Ja, das ist, denke ich mal, die Essenz daraus, die man als Deutscher wissen muss. Und
aber ansonsten war da nichts, ne?
Null. Spektakulär war es jetzt nicht.
Ich habe da nichts. Also ich habe das tatsächlich versucht sogar mitzubekommen diesmal. Und irgendwie war die EM nicht so.
Ja.
Also nichts davon hat mich irgendwie gecatcht, gezogen. Irgendwie war's nicht, da war es nicht gestimmt.
Nee, also ich hatte auch total Bock drauf zu haben. Mhm. Ich habe mir auch gewünscht, da irgendwie in so ein Feeling reinzukommen, zu sagen, oh, jetzt komme ich nach Hause und jetzt gucke ich hier Deutschland Spiel oder hier England Spiel. Aber irgendwie war die Stimmung nicht da. Also irgendwie war das dieses Jahr so ganz verhalten. Auch so in der Öffentlichkeit ging relativ wenig, irgendwie wenig Autofahren und bezogene Motorhauben und
Und nicht, dass ich auch nur die geringste Qualifikation hätte, darüber zu urteilen, aber ich glaube, es wurde auch sehr, also ich fand, wurde sehr, sehr langweiliger Fußball gespielt. Sehr, sehr defensiver.
Ja, also da bin ich auch nicht der Richtige, um das zu bewerten. kann ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr dran erinnern. Das ist, die EM liegt ja mittlerweile schon 2 Monate zurück. 2,5, 3? 3 Monate?
Was fragst du mich?
Ungefähr ein Vierteljahr.
Ich habe das hier nur draufgeschrieben, weil es war.
Ja. Also die EM war wenig spektakulär, da sind wir uns einig.
Ja.
Mit Olympia hat es sich eigentlich auch ähnlich verhalten, oder?
Das finde ich kann auch weg. Also wirklich, da braucht kein Mensch.
Ja.
Also außer den Berufssoldaten, die Sportler bei Olympia sind und damit ihr Geld verdienen, braucht kein Mensch auf diesem Planeten Olympia, meiner Meinung nach. Das hat noch nicht mal irgendwie einen Wert in Sachen Völkerverständigung.
Nee, offensichtlich nicht.
Also, ich weiß nicht, warum die das noch machen.
Siehe Russland, dieses schwache Einknicken. Fand ich auch irgendwie eine bedenkliche Botschaft. Und da dann noch so den Hofknicks zu machen und sagen, ach komm, ist doch alles nicht so schlimm.
Ja, da hat man auch irgendwie den Eindruck, dass das alles so kaputt ist, diese ganzen Strukturen. Diese ganzen, also von Doping mal abgesehen, das ist sowieso überall, aber dieses Geschacher von Lizenzen und welches Land den Zuschlag bekommt, ich habe das Gefühl, das ist alles so im Arsch.
Ja, das ist alles im Arsch.
Sportfunktionäre, also bitte.
Ja.
Sportfunktionäre ist echt schlimmer als Politiker und Robbentöter.
Ja.
Echt.
Was mich allerdings verwundert hat, und das lässt mich jetzt vielleicht so ein bisschen als Schwarzmaler dastehen, dass es keinen Anschlag gab.
Ja, stimmt.
Also entweder die waren gut vorbereitet und haben da gut Sicherheit erzeugt, oder ISIS war der Weg einfach zu weit. Also aber das fand ich wirklich erstaunlich. Also ich habe eigentlich jeden Tag darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Was ist ja nichts passiert. Mhm. Also ist ja wirklich nichts passiert. Also auch rein sportlich ist auch nichts passiert. Also da war jetzt.
Also du willst sagen, ey, ISIS voll langweilig. Beim nächsten Mal bitte bisschen mehr Action.
Ja.
Sport gibt jetzt an Watching Value echt nicht viel her. Sprengt das in die Luft beim nächsten Mal.
Das ist nicht die Botschaft, die ich
die du intendiert hattest.
Ja. Nee, aber es hat mich dann noch erstaunt, weil das war ja eigentlich so ein prädestiniertes Ziel. Mhm. Bist du da quasi in so einem dritte Weltland, wo, sag ich mal, die Sicherheitsstandards jetzt auch nicht unbedingt so besonders hoch sind und die ja auch in Vergangenheit nicht unbedingt durch Sicherheit geglänzt haben, fand ich das schon bemerkenswert, dass da nichts passiert ist. Ist total schön, War aber nicht zu erwarten. Mhm. Also zumindest in meiner Weltanschauung nicht.
Ja, stimmt. Irgendwie haben wir alle damit gerechnet.
Was ich wiederum schön fand, waren die Paralympics. Mhm. Ich finde, das ist immer noch eine schöne Veranstaltung, die irgendwie ihren Wert hat. Mhm. Weil das, also so wie ich das sehe, gibt das auch Behinderten, glaube ich, ganz, ganz viel integrationsmäßig. Also fand ich total schön, dass es das auch wieder gab. Was ich allerdings schade fand, ist, dass das in der Berichterstattung immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird.
Finde ich gar nicht. Ich fand es diesmal tatsächlich ganz erstaunlich, wie viel ich davon mitbekommen habe.
Ja.
Ich habe den Eindruck, das war dieses Jahr mehr und damit auch besser als in den letzten Jahren.
Also das Einzige, was ich so wirklich in den breiten Medien gesehen habe, sag ich mal so Bildzeitung oder sowas, war, dass die Frau da umgefallen ist mit der Fackel.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Da wird ja am Anfang immer das olympische Feuer entzündet und dann war da eine Läuferin und die sollte die Fackel dahin bringen und die ist gestürzt. Und dann ist die Fackel runtergefallen. Wurde halt über Tage irgendwie breit getreten. Aber anstatt dann mal irgendwie über die Sportler zu sprechen, was die machen und wie die sich vorbereiten, ist ja, sag ich mal, eine ganz spannende Geschichte, weil das eine Perspektive ist, die wir als Nichtbehinderte ja gar nicht haben und was da alles hintersteckt. Da kann man sich ja eigentlich gar kein Bild von machen, so wie die sich vorbereiten. So bei den ganzen, in Anführungszeichen, normalen Sportlern, ist das ja klar, wie die sich vorbereiten. Aber was da für neue Hürden auf einen zukommen, wenn man irgendwie mit Behinderten trainiert und was für spezielle Anforderungen die haben, was es da vielleicht auch für Helfer gibt und Hilfsgerätschaften, die auch da Leuten vielleicht ohne Beine irgendwie das Training erleichtert, das wären so Sachen gewesen, die mich da wirklich interessiert hätten, so als Blick hinter die Kulissen.
Cyborg-Sport.
Ja.
Ich muss bei den Paralympics immer an Stewie denken. Von Family Guy.
Ja.
Wie er neidisch auf den rollstuhlfahrenden Polizisten-Nachbarn ist, weil er ja ein Cyborg ist. Es tut mir leid. Aber ja, das war sportlich das Jahr aus dieser Sicht oder aus unserer Sicht bisher, ne?
Ja, sportlich.
Da sind wir nur bedingt interessiert.
Ja. Also für Sportfans war sicherlich ein ganz spannendes Jahr.
Also zwei dicke Großveranstaltungen, ne?
Ja, die auch so direkt aufeinander folgen. Also das war sicher ein tolles Jahr für die sich da wirklich reinsteigern können und da auch so einen richtigen Hype draus machen. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass das echt ein cooles Jahr war. Da man sich auch für viele verschiedene Sportarten interessiert. Natürlich der absolute Hammer. So Olympia, EM, Deutschland spielt relativ weit sehr gut. Spannend. Auf politischer Ebene war sehr maues Jahr, auch was Olympia angeht. Ne? Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Es steht uns ja jetzt eine WM in Katar bevor. Was auch eine absolute Katastrophe ist. Da bin ich auf.
Du kannst doch kein Fußballturnier in der Wüste veranstalten.
Nee, da bin ich auch ganz gespannt, wie die Spieler das überhaupt mitmachen oder ob da irgendwann einfach einer tot umfällt. Weil ich glaube, bei 40 Grad Fußball zu spielen. Ja, aber
oder die klimatisieren das.
Das sind doch offene Stadien.
Ist ja egal, das wird doch machbar sein. Ja, was? Da musst du halt rundum ganz oben Klimaanlagen bauen, kalte Luft sinkt nach unten. Ich halte das für technisch in den Griff bekommbar.
Ja.
Und wenn das einer in den Griff bekommt, dann die Millionen Arbeitssklaven in Katar.
Ja. Genau, diese Klimaanlage hat 2000 Leben gekostet.
Ist, glaube ich, keine übertriebene Schätzung, wenn es sie gibt.
Sollte es sie geben? Ja. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt. Also das hätte einen, glaube ich, schon erreicht als absolut skurrile Erfindung.
Aber ganz im Ernst, Fußball-WM in der Wüste. Das ist echt so ein typischer Fall von This is why aliens don't talk to us.
Ja. Ja, da muss auch unwahrscheinlich viel Geld geflossen sein.
Ja. Man muss das nur hören, diese Entscheidung, und ansonsten nichts wissen. Man kann völlig unbeleckt sein in Sachen Funktionärswesen im Fußball und weiß, das war teuer.
Ja.
Und das war illegal.
Ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie die sich beworben haben. Also, wir haben ja einen großen Haufen Sand, keine Infrastruktur und nichts vorbereitet.
Ja.
Wir würden gerne den WM hier veranstalten. Und dann muss ja irgendeiner gesagt haben, Mann, das ist aber eine gute Idee. Das machen wir mal.
Ja. Also hier, wir haben hier nicht diesen Koffer. Nein, nicht diesen Koffer. Und nein, nicht diesen LKW. Nein, wir haben hier ein Fußballstadion voll Geld. Nehmt euch, was ihr wollt. Wir machen hier eine WM in der Wüste. Also wirklich.
Fantastisch. Also da bin ich echt gespannt wie Pittsburgh. Also da wird auch bei mir wieder der absolute WM-Hype ausbrechen. Und ich glaube, ich werde persönlich eine Strichliste führen, wie viele Spieler denn eigentlich umgekippt sind. So, als ich bei 45 Grad 90 Minuten Fußball gespielt habe und ich einfach einen Schlaganfall oder was weiß ich was gekriegt habe, weil es einfach so heiß ist. Oder wenn sie bluten, kommt nur noch so ein geronnenes Gelee raus oder so, was weiß ich was, weil es einfach so heiß ist.
Die müssen das irgendwie klimatisieren, das geht nicht anders.
Wurde die WM nicht verschoben, dass sie da im Winter spielen? Also was bei denen ja immer irgendwie noch 35 Grad sind oder so?
Ich habe keine Ahnung. So sehr stecke ich da nicht drin.
Das wäre dann ja für uns, dann können wir schön Public Viewing im Parker machen mit Glühwein.
Oh, das hätte irgendwie was, finde ich. Public Viewing auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, echt.
Ja, das ist schön.
Ja, ne? Wahnsinn. Also das ist auch so eine Entscheidung, die sich wirklich jedweder Logik völlig entbehrt.
Mhm.
Also das ist nicht... Das ist einfach nicht richtig. Also, ja, und das sind halt diese Geldschiebereien, wo es dann am Ende, wo keiner was von wissen will. Siehe Beckenbauer.
Mhm. Habe ich nicht verfolgt, habe ich wirklich nur als Meldung mitbekommen. Hat mich aber jetzt nur sehr bedingt überrascht.
Was ich aber an der Berichterstattung daran sehr, sehr geil fand, es gab irgendwie 2 Tage, war das mega fett in den Medien und danach nichts mehr.
Mhm, stimmt.
Total geil.
Ja. Also wie hat er das nur hinbekommen?
Ja, also da muss ja auch irgendeiner sowas von ein P vorgesetzt haben. Mega gut. Also total geil. Da habe ich auch gedacht, so funktioniert das also.
So kriegt man die also wieder ruhig.
Ja, echt total gut. Da muss ich ja auch irgendwo Koffer vergessen.
Jeder Redaktion.
Ja.
Koffer vergelt und Schnittchen.
Ja. Ja. Also, was hast du noch auf deinem Zettel da stehen?
Oh, ich habe noch total viel auf der Liste stehen. Aber eigentlich würde ich gerne über was Fröhliches sprechen. Also wir könnten natürlich noch ein bisschen über das Burka-Verbot sprechen. Aber das ist auch nicht besonders fröhlich. Wir könnten über Scheuers Fußballspielenden Senegalesen sprechen. Auch nicht besonders erfreulich. Ich wollte die Zeitserie Maschinenraum empfehlen.
Ja, erzähl mir mehr davon.
Das ist eine Artikelserie, die es aktuell in der Zeit und auf Zeit.de gibt, wo es um die Digitalisierung und Automatisierung der Gesellschaft geht und was uns da so möglicherweise in Zukunft erwartet.
Mhm.
Aus verschiedenen Perspektiven. Also da sind halt teilweise so belletristische Sachen drin, wie fiktive Nachrichten aus der Dystopie und der Utopie.
Mhm.
Im Jahre 2050, Interviews dazu, Einschätzungen. Also es ist sehr, sehr spannend.
Ja, die Zukunft. Immer wieder ein Thema wert, wo wir jetzt gerade von der Zukunft sprechen. Habe ich schon erzählt, dass ich letztens in einem Tesla mitgefahren bin?
Oh nein, erzähl.
Und das ist tatsächlich wahr, wir sind in der Zukunft. Total beeindruckend.
Okay.
Also Du kommst in dieses Auto rein. Das Auto besteht eigentlich nur aus einem riesigen Touchscreen mit konstanter Internetverbindung. Du kannst du kannst dein Spotify da so streamen übers Auto, du kannst da Google Maps aufmachen. Und dieses autonome Fahren, der absolute Hammer. Also sowas Beeindruckendes. Ich bin irgendwie eine halbe Stunde mit dem Kunden mitgefahren. Mhm. Also total beeindruckend. Also so, der fährt automatisch auf der Autobahn, der beschleunigt, der überholt, der hält Abstand. Also du kannst dich eigentlich den Sitz zurücklegen und kannst pennen. Mhm. Also das glaube ich, ist echt die Zukunft. Also wenn irgendwann...
Nee, das ist nicht die Zukunft, das ist jetzt schon da. Das muss jetzt irgendwie nur noch ausformuliert und vernünftig reglementiert werden und dann ist das halt da. Also die Technologie ist, sage ich mal, bei 95%.
Ja, klar. Aber so ein System fängt natürlich, sag ich mal, erst an Sinn zu machen, wenn es einen Großteil der Endverbraucher auch nutzt. Mhm. Ne? Dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch Sinn macht, die Autos untereinander in irgendeiner Form zu vernetzen, dass die Autos einfach miteinander sprechen können. Mhm. So, weil dann ist Verkehr kein Problem mehr. Mhm. Wenn alle Autos irgendwie autonom fahren und die alle irgendwie im weitesten Sinne an einer Kordel hängen, sag ich mal, dann ist die Abstimmung einfacher, man weiß, was passiert.
Wobei das natürlich auch aus Sicherheitsperspektive eine sehr erschreckende Vorstellung ist, ne? Ich musste an diese Meldung denken, dass gerade die, und zwar um Stufen, größte DDoS-Attacke aller Zeiten auf irgendeinen Journalisten stattgefunden hat. Mhm. Und dieses Botnetz im Wesentlichen aus irgendwelchen Geräten aus dem Internet of Things bestanden hat. Also da nicht Computer gehackt wurden und angegriffen haben, sondern halt Mikrowellen und Kameras.
Ja.
Das ist... Und der durchschnittliche Desktop-PC ist nun, ich schätze mal, um den Faktor 10 weniger komplex als so ein selbstfahrendes Auto. Und die sind ja schon nicht im Ansatz sicher zu bekommen.
Mhm. Ja, klar.
Also da muss schon auch irgendwie noch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen.
Ja.
Autonomes Fahren ist nicht das Problem.
Nein. Ja, klar. Flo gießt jetzt hier gerade das zweite Bier ein. Muss ich dann noch was trinken oder sowas? Flo gießt das zweite Bier ein. Ist, glaube ich, das mit 8, irgendwas Prozent.
Es ist das Baltic Double.
So, also erwartet nach diesem Bier keine großen Gespräche mehr. Das ist schon ganz anständig. Also für ein Bier 8%.
Ja.
Es ist sehr, sehr dunkel.
Sehr dunkel, ja.
Es schäumt ganz hervorragend. Mhm. Es riecht. Es riecht fruchtig und ein bisschen nach alter Keller. So. Ich bin gespannt, was mich da jetzt geschmacklich erwartet. Der Geruch legt die Erwartung relativ tief. Oder was sagst du? Findest du, das riecht köstlich?
Ja, ich weiß nicht. Es hat so ein bisschen was Pale Ale-mäßiges. Und Pale Ale kriegst du mich nicht.
Ich bin gespannt. Ich sag mal Prost.
Cheers.
Stark. Also stark.
Mhm.
Also vom Geschmack her sehr. Ja.
Ich finde es aber auch nicht schlecht.
Nein.
Ich finde, es könnte sowohl herber sein, als auch noch mehr Kohlensäure vertragen. Aber es schmeckt nicht schlecht.
Ich finde, das hat einen ziemlich eigenen Nachgeschmack. Mhm. Das ist jetzt kein Geschmack, den ich jetzt irgendwie zuordnen könnte.
Mhm.
Also, ich kann echt nicht sagen, wonach das schmeckt. Aber das ist ein ganz eigener Geschmack, der nicht schlecht ist. Aber finde ich so ein bisschen altspeckig.
Der ist sehr, sehr schwer.
Ja.
Mhm. Es ist das Moschus unter den Geschmäckern.
Ja. Ja, das hast du, glaube ich, ganz treffend analysiert. Also der hatte Moschus unter den Geschmäckern. Liegt schwer auf der Zunge, ist aber irgendwie lecker.
Ja. Also tatsächlich ist es eines der leckersten Biere, die ich mit so viel Prozent je getrunken habe.
Vor allem, also die Prozente schmeckt man nicht, finde ich.
Nee. Also ich hätte jetzt einfach, weil es so schwer schmeckt, wenn ich hätte raten müssen, schon gesagt, dass das eher ein Bier mit mehr Prozent ist.
Ja.
Aber nicht 8,5.
Nee, also das ist ja so, als hätten wir uns jetzt irgendwie ein Glas mit Grüben voll gemacht. Also rein von den Prozenten her. Mhm. Ja,
cool. Ich sehe schon, das wird ein lustiger Abend hier.
Ja, also das ist, also finde ich, ist irgendwie ein spannendes Bier. Mhm. Also rein geschmacklich. Also hätte ich jetzt ganz anders
erwartet. Gefällt mir auch sehr, sehr gut, wirklich.
Gerochen habe. Also, ja, auch, welcher Sommer hier. Also das riecht wirklich sehr unerfreulich. Also das muss man einfach mal so sagen. Und das, also dieser Unterschied zwischen riechen und so wie es schmeckt, der ist, finde ich, echt enorm. Mhm. Also gerade der Nachgeschmack, der jetzt erst so langsam abklingt, ist schon eine starke Nummer, also im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Und wenn ich das so gegen das Licht halte, sieht das aus wie Kaffee.
Stimmt. Also es ist sehr, sehr trüb, ne?
Ja, also sehr, sehr trüb. Sieht aus wie Kaffee mit einem ganz kleinen Rotstich drinne, würde ich jetzt mal sagen.
Hat sehr, sehr wenig Schaum.
Wenn es dann erstmal weg ist, ne?
Also hatte aber ja auch eben sehr wenig schon beim Einschütten.
Und daher echt ein leckeres Bier. Oder?
Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, nee. Cool.
Ja, echt coole Geschichte.
Wollen wir über Pokémon reden?
Moment, worüber haben wir denn vorhin noch geredet?
Wir waren noch bei selbstfahrenden Autos.
Bei selbstfahrenden Autos,
genau. Aber darüber reden wir in jedem zweiten Podcast.
Genau, jetzt habe ich aber gerade noch mal einen ganz interessanten Artikel gelesen.
Okay.
Der sich mit der Ethik
ja
bei selbstfahrenden Autos auseinandersetzt.
Ja.
Was finde ich...
Da gab es ein sehr, sehr spannendes Feature zu, ich glaube, von D-Radio, Schlag mich tot, Wissen oder so, mit dem Titel Das Ende des menschlichen Faktors oder so.
Mhm.
Wenn ich es finde, werfe ich es auch noch mal in die Shownotes. Aber ja, erzähl du.
Also ich meine den Artikel, ich in der FAZ oder im Spiegel. Da ging es auch darum, was soll das Auto machen, wenn ein Unfall unvermeidlich ist?
Ja, gut, das ist, sagt wieder Edge Cases, aber
ja, aber klar. Aber auch das wird sicherlich
ja
des Öfteren vorkommen. Und da ist die Frage, was wird gemacht?
Mhm.
Fahre ich in das Auto vor mir rein und gefährde den Fahrer? Oder fahre ich in die Menschentraube rein und gefährde den Fahrer weniger?
Mhm.
Was mache ich?
Mhm.
Ist der Fahrer wichtiger oder ist die Menschentraube wichtiger?
Mhm.
Oder ein Unfall ist unvermeidlich. Fahre ich in den Rentner rein oder fahre ich das Schulkind um?
Mhm.
Das sind ja alles Entscheidungen, die in irgendeiner Form definiert sein müssen.
Mhm.
Was da auch stand, war, dass das momentan Fälle sind, die technisch nicht lösbar sind, weil das die Sensoren einfach noch nicht hergeben, zwischen alten Menschen und Kindern zu unterscheiden.
Mhm.
Momentan, sag ich mal, ist das höchste der Gefühle, die Unterscheidung zwischen Fußgänger und Radfahrer.
Mhm.
Aber diese Entscheidung wird kommen.
Ja, ja.
Definitiv. Und da finde ich, ist das auch eine unheimlich spannende Geschichte, wie bewertet man das? Also ist ein Leben wertvoller, wenn es weniger Lebensjahre hat? Das sind ja Entscheidungen, die irgendjemand fällen muss. Und mit denen er dann noch leben muss, dass er sie gefällt hat.
Das ist aus rechtlicher Sicht in Deutschland tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem, weil das Grundgesetz und richterliche Entscheidungen, die darauf aufbauen, vorsehen, dass menschliches Leben weder quantifizierbar noch qualifizierbar ist.
Ja.
Also da gibt es Entscheidungen zu. Es gibt Entscheidungen, die sagen, dass zwei Menschenleben nicht als mehr wert als ein Menschenleben qualifiziert werden können und auch nicht ältere weniger wert oder mehr wert sein können als jüngere. Also das rein mathematisch betrachtet, quasi ein Menschenleben unendliches und zweimal unendliches halt derselbe Scheiß.
Ja.
Das ist tatsächlich, das ist so definiert.
Ja.
Und da müsste man sehr viel umwerfen, tatsächlich auch im Grundgesetz, um da überhaupt den Entscheidungsspielraum so weit aufzumachen, dass man einen Algorithmus so gestalten kann, dass der eine Entscheidung treffen darf.
Ja, und das ist halt total spannend, wie man da überhaupt zu einem Ergebnis kommt.
Mhm. Tatsächlich befürchte ich fast, dass es einfach irgendwie gemacht werden wird. Und ich glaube, dass es so gemacht werden wird, dass der Fahrer, denn der hat dieses Produkt, was die Entscheidung trifft, gekauft, dem geringsten Risiko ausgesetzt wird. Und das dann verzweifelt, weil schon so viel Geld in diese Industrie geflossen ist und in diesem Markt ist, der Gesetzgeber irgendeine armselige Lösung herbeischustern wird, die dem Status quo, der vorher gesetzt worden ist durch die Technik, gerecht wird.
Ja. Und das ist halt spannend.
Und das ist nicht gut.
Weil wenn ich mir überlege, was würde ich denn machen? Also ich, wenn ich wenn ich sehe, der Unfall ist unvermeidlich, dann bin ich mir nicht mal sicher, ob ich überhaupt die Menschentraube wahrnehmen würde und nicht einfach von dem Auto weglenken würde.
Ja, wahrscheinlich, du würdest halt rein intuitiv handeln.
Und dann feststellen würde, oh, es klackert hier ganz schön. Und dann feststellen würde, ich bin gerade in der Menschentraube reingefahren. Das ist, denke ich mal, die wahrscheinlichste Lösung. Und was ja aber auch noch ganz spannend ist, dass natürlich so diese ganzen Assistenzsysteme und auch dieses autonome Fahren eigentlich enorm Sicherheit bringt. Ne? Mhm. Weil ein Auto ist einfach schneller, also der Computer ist schneller in der Reaktion als ich. Mhm. So das ist einfach so. Also das habe ich zum Beispiel letztes Jahr erst gemerkt.
Außerdem guckt er nicht aufs Handy, während du fährst, und fährt nicht betrunken und schaltet nicht den Sender um und whatever.
Genau, und das habe ich letztens auch bei mir im Auto festgestellt.
Menschliches Versagen ist halt bei technischen Geräten eher selten
der Fall. Genau, und ich hatte das letztens bei mir. Ich habe in meinem Auto habe ich einen Bremsassistenten. Mhm. Und ich bin über eine Kreuzung gefahren und mir hat einfach einer die Vorfahrt genommen. Also der ist links abgebogen, obwohl ich halt Vorfahrt hatte. So. Und hätte mein Bremsassistent nicht gebremst, ich wär so reingefahren. Mhm. Also als ich im Inbegriff war zu bremsen, war das Bremspedal schon bis zum Anschlag durchgedrückt. Also das ist so beeindruckend, wie schnell das geht und auch mit was für einer Treffsicherheit eigentlich. Mhm. Also es war die Sonne stand ganz tief, es war sehr hell, es hat extrem geblendet, und dass da ein Auto das so die Möglichkeiten hat, das zu messen und dann auch entsprechend schnell zu reagieren, finde ich sehr beeindruckend. Mhm. Na, weil da muss ja auch irgendwo die Sensoren sein, dass nicht einfach irgendwas als Hindernis gesehen wird und ich einfach fahre und plötzlich macht mein Auto einfach random eine Vollbremsung, weil ein Blatt vorbeigeflogen ist oder was weiß ich was.
Ne? Ein gefährliches Blatt.
Ja, also das sind ja alles Fälle, die in irgendeiner Weise berücksichtigt worden sein müssen. Und das fand ich schon extrem beeindruckend. Wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwann auf das komplette Auto übertragbar ist, dass ich mich irgendwann einfach nur noch reinsetzen muss, die Augen zumachen kann und mein Auto irgendwann ein Geräusch macht und ich da bin, wo ich ankommen will. Sehr beeindruckend. Und tolle Zukunft.
Ich glaube, wenn das so weit ist, dann wird es auch nicht mehr dein Auto sein. Dann rufst du dir halt ein Auto, was selbstfahrend zu dir hinfährt und dich dann irgendwo hinbringt.
Möglich. Möglich. Total, klar. Was aber auch das Schöne daran ist, je mehr man sich auf so autonomes Fahren verlässt, mit desto weniger Arschlöchern muss man einfach sagen, desto weniger Arschlöchern muss ich mich im Verkehr rumschlagen.
Ich bin Fahrradfahrer, wem sagst du das?
Ja, und ich fahre wirklich viel Auto und auch viel Auto auf Autobahn. Und wie viel rücksichtslose Fahrer rumfahren, man macht sich ja gar kein Bild. Also da müsste man eigentlich mal einen Trucker einladen und mal denen so sein Very Best Of erzählen lassen. Was da so alles passiert, also so viel rücksichtslose Fahrer, man... So als Otto-Normalfahrer macht man sich da vielleicht kein Bild von, aber wenn man viel fährt, wie rücksichtslos teilweise gefahren wird, auch mit wie viel Inkaufnahme des Risikos für andere da gefahren wird, finde ich immer wieder erschreckend. Also da wird ja wirklich darauf gesetzt, der andere reagiert schon. So mit rechts überholen, dann plötzlich ausscheren, mit allem drum und dran. Also total krank. Und wenn diese ganzen Faktoren einfach ausradiert sind, weil es sie einfach nicht mehr gibt, ja, dann wird es schon wieder so viel weniger Verkehrstote geben. Absolut beeindruckend. Echt cool, und da freue ich mich auch schon drauf. Ganz, ganz spannende Geschichte.
Wie wir ja in jeder zweiten Sendung sagen.
Ja, weil es auch ein ganz spannendes Thema ist.
Ja.
So, hast du da noch auf deiner Liste?
Wir müssen noch über Pokémon sprechen, oder?
Pokémon Go, der Hype ja schon wieder vorbei ist.
Ja, aber der toll war.
Ja. Gerade du bist ja quasi der Pokémon-König.
Ich fand's einfach, also jetzt völlig mal unabhängig davon, dass das für mich das perfekte Spiel ist, ich sowieso gern laufe und grinde, hat mich das unfassbar fröhlich gemacht, durch die Stadt zu laufen und eine Menge an Menschen zu sehen, die da einfach rumlaufen und den gleichen Blödsinn machen und vor allem auch so viele Jugendliche zu sehen. Mir war nicht bewusst, dass es in dieser Stadt so viele Jugendliche gibt. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wo die sich sonst rumgetrieben haben, aber sie waren 2 Monate lang in der Stadt auf unserem Kirchplatz.
Ja. Und haben die 3 Pokestops abgefarmt.
Ja, wirklich krass. Ich habe tatsächlich, irgendwann habe ich mich auch angefangen, mit denen zu unterhalten. Und das ist total super, weil es nämlich in der realen, normalen Welt was gewesen ist. Eine Situation, die du sonst nur hast, wenn du zum Beispiel auf irgendeiner Messe, wo es um irgendein Spezialthema geht, bist, wo du dich sowieso mit jedem unterhalten kannst, auch hier wegen der Sextoys.
Ja, ne? Genau. Das, also,
ja, ich das hab's schon gemerkt.
Ja.
Das, du konntest instant mit irgendjemandem ein Gespräch anfangen, welches Team.
Ja.
Wirklich schön. Ich stand beim Bäcker und habe gesehen, dass so ein Pärchen mittleren Alters da mit ihren Handys stand und Pokémon anhatte. Und dann stehst du halt daneben. Leute, die du niemals ansprechen würdest. Und welches Team?
Ja, total geil. Das war, fand ich, ist eine echt schöne Sache, obwohl der Hype jetzt leider schon wieder weg ist.
Leider muss man tatsächlich sagen, dass sie es maximal verkackt haben.
Ja.
Also auf höheren Levels skaliert dieses Spiel wirklich überhaupt nicht. Vielleicht packen wir es gleich noch mal aus, was da alles schief läuft. Aber tatsächlich würde ich gerne noch so ein bisschen bei der sozial- und gesundheitlichen Komponente landen. Denn davon unabhängig, dass es ein sehr, sehr schlechtes Spiel ist, rein was die Mechanik und auch, wie gesagt, die Art der Skalierung betrifft, ist es, glaube ich, die erfolgreichste Fitness-App aller Zeiten.
Ja, das mit Sicherheit. Also
Ich glaube, dass das theoretisch messbar ist.
Klar.
Die in Gesundheitsdaten der Bevölkerung, dass es da einen kleinen Pfer irgendwo gibt, bei irgendwas.
Sicherlich. Und das ist sicherlich auch am Umsatz der Innenstädte messbar. Was ich aber auch irgendwie ganz, ganz toll fand, so wann hat eine Handy-App einen schon mal aktiv nach draußen getrieben? Also wie kann das passieren? Also, und Pokémon hat da halt irgendwie so total den Zeitgeist getroffen. Man hat irgendwie sowieso gerade so eine kleine Retrowelle gehabt, so alles kommt irgendwie wieder und Pokémon war ja sowieso nie out. So, das spielen die Jüngeren, spielen es ja immer noch mit den neueren Generationen. Die Alten haben sich total gefreut, dass die alten Pokémon wieder da sind, und man hat irgendwie für jeden was getroffen und hat irgendwie so komplett durch alle Altersschichten irgendwie durchgegriffen.
Durch alle Altersschichten, kleiner 45.
Ja, total spannend gewesen. Ja, aber dann hat es halt softwaremäßig irgendwie nicht funktioniert, ne? Ja, das war echt schade. Ich hatte auch ganz, ganz viel Spaß damit. Aber irgendwann fehlt halt einfach irgendwas, was einen dazu animiert hat, weiterzumachen. Also irgendwann war es halt völlig absurd, ein Level noch aufzusteigen, weil du einfach so viel Punkte brauchst, dass du weißt, du musst ja die nächsten 2 Wochen nur noch draußen wohnen und rumlaufen. Und ich so, ey, das ist ein Handyspiel. Und dann hat es dann irgendwann die Motivation einfach zerhackt.
Also ich bin ja leveltechnisch deutlich weiter gewesen als du. Ich spiele ja nur nicht mehr weiter, weil ich mein Handy kaputt gemacht habe. Ich bin da wirklich unglücklich drüber. Also wenn ich es jetzt darüber übers Herz bringen würde, mir nochmal für Pokémon ein neues Handy zu kaufen, was ich ja getan habe, dann würde ich halt immer noch spielen, weil das halt für mich so angenehm ist, eine Sache neben einer anderen zu tun, also parallel irgendwie was zusätzlich zu erreichen. Ich laufe eh viel und gern. Und kann dann bei so Sachen wie mal eben noch einkaufen gehen, statt mit dem Auto zu fahren, noch mal eben 5 Kilometer bei Pokémon machen.
Ja.
Also ich würde das nach wie vor total gerne tun, aber ich kann es nicht, weil ein dummes Kind mich angerempelt hat und mein Handy runtergefallen ist und ich zu dumm war, mir eine Schutzhülle zu besorgen rechtzeitig.
Wie unerfreulich.
Das ist wirklich sehr unerfreulich. Was auch unerfreulich ist, ist der Umstand, dass offensichtlich mein Headset gerade den Geist aufgibt und das Mikrofon ständig abfällt. Wenn du dich in der Lage siehst, einen einminütigen Monolog darüber zu führen, wie dieses Pokémon denn funktioniert und was dabei deiner Meinung nach nicht funktioniert, würde ich mir eben mein Standmikrofon anschließen.
Top, die Wette gilt. Also von Pokémon hat ja jeder schon mal gehört. Wir wollen ja alle ganz gerne, wie auch damals in den späten 90ern und frühen 2000ern, alle Pokémon fangen. Damals, als ich groß geworden bin, waren es noch 150. Das sind auch die mit einigen Abzügen, die auch in Pokémon Go jetzt in der ersten Generation vorhanden sind. Und dabei geht es halt darum, wir laufen quasi auf einer Karte, die halt uns unserer Welt entspricht, die halt auch von irgendeiner Kartendatenbank kommt. Und auf dieser Kartendatenbank sind halt verschiedene Pokestops, also das sind kleine Stops, wo man hingehen kann. Man dreht ein kleines Rädchen, da wird einem ein Titel zu dem Ort gegeben und man kriegt dann irgendwelche Items, also seien es Pokebälle oder irgendwelche Tränke oder irgendwelche Lockmodule, mit denen man ein Pokémon anlocken kann. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann taucht, wenn man rumläuft, ein Pokémon auf, das kann man dann fangen. Und je mehr man fängt und geht, erreicht man gewisse Punkte und man steigt ein Level auf. Und das Problem ist halt, je weiter man ein Level aufsteigt, desto größer wird die Zahl der zu erreichenden Punkte. Und wenn man halt, sagen wir, bei Pokémon irgendwas bei Level 25 war, dann hast du halt eine absurd hohe Zahl an Punkten gebraucht, die jenseits von Gut und Böse war, sodass dann eigentlich für den Otto-Normalspieler die Motivation noch weiter zu spielen absolut gegen Null tendiert hat. Weil du wusstest, wenn ich jetzt ein Level höher will, brauche ich jetzt anderthalb Monate. Und dann hast du halt einfach keinen Bock mehr. So, Florian testet gerade sein Mikro, was sagt es?
Ich bin wieder am Start, du hörst mich, oder? Am Start.
Amazing.
Profis ja. Am Werk, Alter.
Und du als alter Pokémon-Profi, was sind dir denn für Hinderlichkeiten aufgestoßen?
Das Problem ist am Ende, finde ich, gar nicht mal so, dass du viel zu viele Punkte brauchst, sondern dass es nur eine Möglichkeit gibt, also sinnvoll viele Punkte anzusammeln. Und das ist halt, Pokémon zu entwickeln, die du gefangen hast. Und dabei ist besonders ärgerlich, dass jedes Pokémon, egal wie toll oder selten es ist, dieselbe Anzahl Punkte dir bringt, wenn du es entwickelst. Was dazu führt, dass du im Wesentlichen damit beschäftigt bist, die häufigsten Pokémons einzusammeln, weil du von denen am wenigsten brauchst, um sie zu entwickeln. Das bedeutet, die langweiligsten, uninteressantesten Pokémons sammelst du ein, damit du im Level aufsteigst. Wenn du gerade nicht genug Pokebälle hast zum Beispiel, hast du nicht das geringste Interesse daran, irgendwie ein spannendes, tolles, neues Pokémon einzusammeln, weil es dich leveltechnisch nicht weiterbringt.
Ja.
Das greift sehr, sehr schlecht ineinander da, dieses System aus einerseits Pokémon haben, damit sie kämpfen können und Pokémon einsammeln, um leveln zu können.
Ja. Ja, das stimmt. Ganz so weit bin ich nie gekommen. Mein höchstes Level war 20. Und dann hatte ich auch schon keinen
Bock mehr. Dann hast du, glaube ich, ein Drittel der Experience, die ich jetzt am Ende hatte, gesammelt.
Genau, und da hatte ich schon keinen Bock mehr, weil ich so viel hätte laufen müssen und Pokémon fangen müssen, um noch ein Level höher zu kommen.
Es skaliert halt einfach
alles
nicht. Alle Pokémon bringen das Gleiche, egal auf welchem Level, egal wie schwer sie zu fangen sind. Und auch am Ende bringt dir Laufen, egal welche Strecke, immer noch das Gleiche, was viel zu wenig dann am Ende für dein Level ist.
Und dann habe ich ja gesagt, ach scheiß drauf. Und dann habe ich einen Bot angeschmissen, der einfach mal ein bisschen im Central Park gefarmt hat, was auch unfassbar gut funktioniert hat. Also der hat levelmäßig, wo man absurd viel Experience gebraucht hat, hat er, glaube ich, so anderthalb Stunden gebraucht, um irgendwie von Level 20 auf 21 zu kommen, was völlig unrealistisch ist.
Ja, absolut.
Schlussendlich war ich irgendwann Level 28?
Level 28, nee, Level 29 bin ich, glaube ich, bevor mein Handy kaputt gegangen ist geworden.
Und ich war irgendwann Level 28, nachdem ich den Bot irgendwie anderthalb Tage lang im Central Park hab farmen lassen. So, dann wollte ich mal wieder auf dem Handy aufmachen. Ja, war ich leider gebannt.
Völlig überraschend.
Ja, total. Dann habe ich gedacht, ach, scheiß drauf. Und dann hab ich Pokémon Go gelöscht. Da hatte ich auch keinen Bock mehr, weil auch einfach die Motivation nicht mehr da war. Man hat im Endeffekt immer dasselbe gemacht.
Ja.
Es gab nichts Neues mehr zu entdecken. Es hat sich halt irgendwie nur noch, wie gesagt, so hochskaliert und das ziemlich schlecht. So dass ich halt nicht mehr den Nutzen gesehen habe, irgendwie da noch richtig Spaß mit zu haben. Und da habe ich gesagt, ach, nee. Lass ich mal sein.
Mich hat dann am Ende tatsächlich noch motiviert, dass es, was du gar nicht erzählt hast, ja Arenen gibt in dem Spiel. Mhm. Also an bestimmten besonderen Plätzen in der realen Welt gibt es auf deinem Handy dann, wenn du da bist, die Möglichkeit, eine Arena einzunehmen, was dir wieder Punkte und Ingame-Währung und sowas bringt. Und genau da, wo ich jetzt hingezogen bin hier, gibt es fußläufig in 5 Minuten zu erreichen eine Arena. Und dann hatte ich natürlich den Anspruch, dass das möglichst 99,9% aller Zeit meine Arena ist. Das hat ganz gut geklappt tatsächlich, bis ich das nicht mehr spielen konnte. Ja. Das war auch schön, dann hatte man nämlich Erzfeinde. Also mein Erzfeind ist Kalle vom Land, der gelegentlich versucht hat, mir diese Arena abzuluxen.
Ja. Aber nicht geschafft hat.
Ja, natürlich, du schaffst es ja ab und zu, den Jan einzunehmen. Dann sehe ich, mein Pokémon ist wieder weg aus dieser Arena und weiß, ich muss da wieder hin und den da rausschubsen.
Ja, das war ein echt, oder ist ein echt cooles Konzept, muss aber irgendwie noch weiter ausgebaut werden. Ich finde gerade so, der soziale Aspekt ist da total schwach.
Ja.
Obwohl es eigentlich eine Steilvorlage ist. Was total unbedingt. Soziales daraus zu machen. Die Möglichkeit, Pokémon zu tauschen.
Oder es wäre so einfach gewesen, allein wenn man die Anzahl der Punkte oder die Stärke oder was auch immer irgendwie skaliert hätte, damit, wie viele Leute gerade an einer Arena kämpfen.
Ja.
Das hätte dazu geführt, dass von verschiedenen Teams sich jeweils viele Leute an einem Platz gesammelt hätten, um da gleichzeitig irgendwas zu tun. Das wäre ein mega sozialer Aspekt gewesen und es wäre sehr, sehr einfach gewesen, das zu machen.
Ja, oder man hätte irgendwie, sag ich mal, so eine Art Clan-System eingeführt, dass man sagt, man kann mit 10 Leuten in eine Gruppe gehen und wenn man zusammen unterwegs ist, dann kriegt man, was weiß ich was, doppelte Erfahrung oder was weiß ich was. Irgendwie sowas, dass man so diesen sozialen Aspekt, der ja wirklich absolut auf der Hand liegt, dass man den einfach besser nutzt. So ist man in der Regel alleine rumgelaufen und hat mal mit Leuten gesprochen, klar. Aber wenn man irgendwie noch Teamaufgaben hat, wo man vielleicht sogar mit anderen Leuten mal sprechen muss und vielleicht mal...
um sich abzustimmen.
Ja, oder dass vielleicht irgendwie... dass man auf dem einen Display was hat und der andere hat was anderes auf dem Display und muss das zusammen haben, dass man vielleicht einfach mal miteinander sprechen muss, um zusammen zur Lösung zu kommen. Das wäre, finde ich, ein total geiles System, um die Leute einfach ein bisschen weiter zusammenzubringen. Und du stehst hier schon in den Startlöchern mit dem dritten und letzten Bier, was ja wieder ein schwaches Bier ist, nämlich 5,5%.
Ja, 5,5, schwach, ne? Das ist jetzt das Insel-Cup. Und das ist ein obergäriges, seltenes Bier, gebraut, abgefüllt, flaschengereift in der Rügener Inselbrauerei, wie vermutlich alle anderen. Bierstil Eigenkreation der Inselbrauerei.
Oh, jetzt sind wir gespannt.
Das ist erfrischend, trocken, cremig, röstig.
Cremig.
Ein cremiges Bier, wir sind gespannt. Ja. Bei cremiges Bier muss ich irgendwie an Guinness oder so denken. Was halt sehr viel Schaum hat.
Ja. Ich bin jetzt ganz gespannt. Also die anderen beiden Biere haben mir beide sehr gut geschmeckt.
Ja, das war super, ne?
Wobei nur eins von beiden gut gerochen hat. Ich bin gespannt. Es ist auch sehr dunkel. Also gefühlt ist es sogar noch dunkler als das andere. Es ist, nicht nur gefühlt. Es sieht aus, es sieht aus wie Cola.
Ja.
Und wenn ich es ins Licht halte, passiert nichts.
Sagst, es sieht aus wie flüssige Kohle.
Auch das.
Es hat tatsächlich deutlich mehr Schaum als das eben.
Ja. Und es ist wirklich enorm dunkel.
Schwarz.
Also, ich halte es gerade gegens Licht und es scheint nichts durch. Beeindruckend. Es riecht ähnlich wie das, was die davor hatten.
Also, wenn das jetzt Kaffee ist, dann war das, was wir davor hatten, irgendwie, weiß ich nicht, Wischwasser.
Ja, echt. Ja, das ist wirklich pechschwarz.
Oh, ich bin sehr gespannt. Prost.
Prost.
Das finde ich, glaube ich, noch leckerer als das davor.
Ja, hat...
Das ist weniger intensiv.
Ja, genau. Es hat weniger Geschmack an sich.
Mhm.
Und es hat vor allem auch weniger Nachgeschmack.
Ja.
Also das ist recht schnell wieder weg. Also wenn ich jetzt habe, habe ich nur noch so einen Hauch Nachgeschmack. Ja, wohingegen das andere relativ lange sehr, sehr präsent war.
Mhm.
So, das also, ich finde, es riecht sehr ähnlich.
Ja.
Zu dem davor. Aber es schmeckt wieder ganz anders, ne?
Aber es schmeckt tatsächlich, finde ich, ein bisschen rauchig. Ich glaube, sie haben röstig geschrieben, aber ich finde, es schmeckt ein bisschen rauchig, ja.
Mhm. Aber jetzt, also besonders herb, finde ich das aber nicht.
Nee, waren sie alle nicht, finde ich.
Nee.
Tatsächlich also, finde ich, dass sie alle hätten auch etwas herber sein können.
Also ich bin ja ein Fan von nicht herben Bieren.
Ich bin ein Fan von sehr herben Bieren.
Da kommt mir das ganz, ganz gerecht. Aber du trinkst doch auch Wickhüler, das ist doch auch nicht besonders herb.
Das ist ziemlich herb, finde ich.
Nee, so Becks oder so finde ich herb. Also Becks hat, finde ich, unerfreulich.
Okay, wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was herb ist. Becks, finde ich, ist süße Plörre. Jever finde ich relativ herb.
Ja.
Und Wickhüler ist irgendwo dazwischen. An einem perfekten Spot.
Also Wickhüler ist auch mein Lieblingsbier, weil es verhältnismäßig weniger Kohlensäure hat als zum Beispiel Becks.
Mhm.
Ansonsten trinke ich Heineken auch gerne, weil das noch weniger Kohlensäure hat als Wickhüler. Und ich nicht so gut auf Kohlensäure klarkomme. Ich habe dann immer einen Blähbauch, die ganze Zeit irgendwie ein bisschen Druck auf den Kasten so nach oben raus. Und da passen Wickhüler oder auch ein Heineken eigentlich immer ganz gut rein. Und die drei Biere, die wir heute hatten, die spielen da eigentlich auch ganz gut rein. Also die sind auch alle nicht so Kohlensäure geschwängert.
Also die Rügener Inselbrauerei ist da, die hat jetzt einen neuen Fan in dir.
Würde ich schon sagen. Also wenn ich das mal wieder sehe, wo ist das denn eigentlich her?
Der Hol ab in der Annenheider Straße.
Okay. Also wenn ich das mal wieder sehe, würde ich mal 3, 4, 5, 6 Flaschen mitnehmen.
Ja.
Also das ist schon, das kann man schon mal machen. Ist jetzt kein Bier für jeden Abend.
Nö.
So wie das Wickhüle, was einem immer treu zur Seite steht. Aber doch, das kann man gut mal machen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mir jetzt wieder dieses 8,5% Bier reindrehen würde.
Also ich finde, dafür, dass es, also das 8, wenn es nicht so teuer wäre, wäre das 8,5% Bier, weil man es so gut trinken kann, sehr gut, um sich wegzuballern.
Absolut. Also absolut. Aber das ist halt auch das Problem. Also wenn ich mal irgendwie einen Abend Bock auf Bier habe, so dann sitze ich auch mal irgendwie vorm Fernseher und trinke immer 2, 3 Bier.
Mhm.
Wenn ich mir dann vorstelle, ich trinke 2, 3 Bier mit 8,5%, habe ich aber ganz schön einen im Kahn, wenn ich ins Bett gehe.
Und am nächsten Tag einen dicken Schädel, ja, vermutlich.
Eben, und da, also dieses letzte Bier, was ich habe, das sich ja nennt Inselkreide, seltenes Bier.
Nee, Inselkreide war das erste, was wir hatten.
Tatsächlich.
Wie Inselkreide war das, was sehr, sehr mild und eher ciderig war. Ach,
Inselcup.
Genau.
Inselcup ist das letzte, in der dunklen Pappe eingepackt, mit dem apokalyptisch wirkenden Leuchtturm. Das war wirklich sehr lecker und das kann ich mir vorstellen, auch wieder zu kaufen. Auch das erste. Das erste war auch lecker, fand ich.
Ja, das erste ist ja, geht ja auch sehr in die Richtung, was du gern trinkst, ne?
Ja. Nee. Aber da habe ich jetzt schon ein bisschen Bock, dass wir mal in so eine Craft-Brauerei gehen und einfach mal so 4, 5 Sorten kaufen. Oder vielleicht einfach mal einen Kasten kaufen mit verschiedenen Sorten, die wir einfach exklusiv für Podcasts hinstellen.
Oder uns einfach mal einen Zoom holen und in der Brauerei eine Sendung aufnehmen.
Zum Beispiel.
Nicht auszudenken. Ich könnte
nicht mir, auszudenken, was alles möglich ist.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die da Bock drauf hätten.
Sicherlich.
Also wir behaupten einfach, wir hätten 1000 Mal so viele Hörer, wie wir haben. Also sagen, wir haben 2000 Hörer. Und dann geht das ab.
Das glaube ich auch, dass das das sicherlich in dem Sinne, dann könnte ich vielleicht auch so eine kleine anschließende Bildreportage dazu machen. Dann hat man ein Audio- und ein Bildbeitrag.
Vielleicht müssen wir ja nicht direkt in eine Brauerei gehen, aber wir können ja vielleicht erstmal in einen Craft-Bier-Laden gehen.
Ja, aber auch die haben ja irgendeine Geschichte zu erzählen.
Ja, eben.
Was ja sicherlich, denke ich, auch gerade bei den verschiedenen Biersorten sicherlich ganz spannend für den einen oder anderen Hörer sein könnte. Wenn man so ein bisschen in der Craft-Bier-Szene ist oder auch irgendwie Bock auf verschiedene Biere hat, ist das durchaus ganz Fantastisches.
Ja.
Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen, dass wir uns mal
einen Zoom, super Idee.
Dass wir uns mal einen Zoom kaufen und einfach mal
den
Craft Beer Laden unseres Vertrauens ansprechen und mal gucken, was passiert. Auf so ein
kleines. Das sollten wir tun.
Feierabendbier und dann mit der Bahn zurückfahren. Ist alles möglich.
Ja.
Fantastisch, das machen wir.
Also, wenn ihr beide da Lust drauf habt, dann schreibt uns doch. Und wenn ihr da keine Lust drauf habt, dann schreibt uns und wir machen es trotzdem.
Ja.
Wollen wir noch mal einen Song einspielen, bevor wir so den letzten...
Ja, unbedingt. Wir haben ja noch einen.
Genau. Ich hoffe, dass ich auch jetzt da wieder die richtige Taste erwische. Und ich glaube, da ist für die Ansage mein
Lars,
Kollege hier der
Lars
Richtige.
Zuständig. Und zwar... ohne jetzt hier ganz dominant hier meine Eigenwerbung einzubringen. Das ist ein Song von meiner Band, Long Road to Ruin. Den haben wir letztes Jahr im Mai rausgebracht, haben dazu ein Musikvideo. Und der Song nennt sich I Am The Enemy. Viel Spaß damit.
pünktlich zum Ende des Songs
geiler Song zurück. Geiler Song.
Ja. Auch jetzt haben wir natürlich nicht die Pause überzogen.
Nicht ein Hauch.
Nee, also genau richtig wieder angekommen. Es gibt hier praktisch keinen Schnitt in dieser Sendung.
Absolut. Wollen wir zum letzten Block auf meiner Liste schreiten, den ich mit Unterhaltung betitelt habe? Also da fiel tatsächlich auch schon Pokémon rein. Da habe ich auch Ausrufezeichen hintergemacht. Mhm. 3. Daran erkennt man den AfD-Wähler. aber da wollte ich so Dinge unterbringen, die wir coolen Podcast-Hipster so geguckt, erzählt, gesehen haben. Also welche Serien wir geschaut haben, welche Filme uns beeindruckt haben, Musik und sowas.
Ja.
Ne? Gezockt haben, ich zock ja nicht, aber du vielleicht.
Ja, du zockst nicht mehr. Ne? Also, da gab ja auch ganz andere Zeiten.
Ja, naja, ich habe früher ganz viel gezockt, dann habe ich sehr lange nicht gezockt, beziehungsweise nachdem ich allgemein nicht mehr gezockt habe, habe ich ja quasi nur noch MOBAs gespielt. Mhm. Also Dota, Hon und sowas. Mhm. Hab dann aber irgendwann festgestellt, dass ich mich dabei einfach zu sehr aufrege und dass das meine Beziehung ernsthaft belastet.
Ja.
Wenn ich bei 20 Minuten Spielen 10 Minuten mich aufregen und rumschreien muss. Mhm. Und hab damit dann aufgehört. Und dann tatsächlich habe ich dann immer mal so ganz kurze Phasen sehr intensiver Art gehabt zwischendrin, wo ich dann Diablo gesuchtet habe, mal wieder. Mhm. So 2 Monate, 8 Stunden am Tag. Und jetzt kürzlich Grimdawn. Und das war's dann aber auch.
Mhm. Ja. Was? Spiele bin ich momentan auch nicht im Bilde. Ich auch so wenig Zeit hatte. Also ich habe Doom angespielt und habe es auch vor zu beenden, weil es wirklich eine ganz fantastische Hommage an die alten, an die alten Shooter ist und auch echt cool gemacht ist und gut aussieht und sich auch einfach cool spielt. Also das macht total viel Spaß. Das spiele ich auf jeden Fall noch zu Ende. Und ansonsten habe ich von der Spielelandschaft dieses Jahr nicht viel mitgekommen, außer dass No Man's Sky nicht gut ist.
Ja, stimmt. Wir haben ein Let's Play zu No Man's Sky geguckt und sehr schnell festgestellt, oh, das Spiel ist ganz offensichtlich scheiße. Und das nicht ein bisschen. Und dafür, dass es ja ein Vollpreistitel gewesen ist, der ja auch sehr, sehr erfolgreich war, müssen wir annehmen, dass sehr, sehr viele Spieler sehr enttäuscht gewesen sind. Mhm. Und ich, also wenn ich dafür 60 Euro ausgegeben hätte, wäre ich ernsthaft wütend gewesen.
Ja, ich habe jetzt auch gerade gelesen, auf PC Games, glaube ich, dass die Zahl der Spieler seit Release um 99% zurückgegangen ist. Es gibt momentan irgendwie noch so 2000 aktive Spieler oder so.
Das ist auch echt kein Wunder.
Nee, wobei ich da von Anfang an nicht nicht so drin war. Also was?
Ach, du hast es auch gespielt, oder?
Nee. Ich grundsätzlich im Thema. Also ich weiß nicht, was versprochen wurde und nicht gehalten wurde. Mhm. Ich weiß nur, dass es einiges war. was natürlich nicht geht. Also irgendwie Sachen zu versprechen, die dann am Ende nicht im Spiel drin sind und trotzdem irgendwie einen Vollpreis zu verlangen und da auch gar keinen Hehl draus zu machen, dass das Spiel nicht so ist, wie es sein sollte, finde ich schon sehr grenzwertig.
Ja.
Also das finde ich, ist auch ganz nah an Betrug dran.
Ich glaube, also bis auf den Multiplayer-Modus, der versprochen war, war tatsächlich alles drin. Es war halt einfach nur alles sehr schlecht.
Das kann ich nicht beurteilen. Gut, der Multiplayer-Modus,
also schon ein bisschen traurig, aber
also gibt es nicht einen Multiplayer-Modus?
Also ich weiß nicht, ob der vielleicht per Patch nachgereicht wurde, aber nach allem, was ich gehört habe, nicht. Also es haben, ich fange anders an, das Universum ist ja so groß, dass es eigentlich auch bei sehr vielen Spielern sehr unwahrscheinlich ist, dass die Leute sich treffen.
Ja.
Aber es gab wohl relativ kurz nach Release 2 Spieler, die sich kannten und relativ zufällig in derselben Ecke des Universums gelandet sind.
Ja.
Und von denen konnte der eine halt auch sehen, dass der andere seinen Planeten schon irgendwie benannt hatte.
Ja.
Denn wenn du in dem Spiel einen Planeten entdeckst, kannst du ihn ja selbst benennen. Und
was aber irgendwie auch nach 14 Tagen wieder gewiped wird.
Echt?
Ja.
Oh Gott. Und dann haben sie auf jeden Fall versucht, sich zu treffen, und das hat nicht geklappt. Bei dem anderen war dann auch auf dem Planeten eine andere Tageszeit sogar. Also dieser versprochene Multiplayer-Modus hat halt gar nicht stattgefunden.
Das ist bedauerlich. Also das ist schade, und ich kann auch verstehen, dass viele Spieler da ganz, ganz doll enttäuscht waren und sich auch viel mehr drunter vorgestellt haben. Und der Shitstorm ist auch berechtigt. Also wenn man was verspricht, dann muss man das einhalten oder sagen, dass man es nicht einhalten kann. Fertig. Und dann muss man da auch mit offenen Karten spielen. Aber dann da so den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit einem Produkt, was irgendwie noch nicht ansatzweise fertig ist.
Oh, reich geworden sind die bestimmt.
Das mit Sicherheit. Da kannst du davon ausgehen, dass die wahrscheinlich ihr Leben lang nicht mehr arbeiten müssen.
Ebenso wie die Leute bei Niantic.
Auch die. Aber die, der Karren ist ja noch nicht aus dem Dreck gezogen. Da soll ja noch einiges kommen, habe ich gelesen. Neue Generation, neue Features, irgendwie PvP. Ist schon spannend. Also ich könnte mir durchaus vorstellen,
das irgendwann nochmal anzufangen.
Das irgendwann nochmal anzufangen, wenn es dann irgendwie ein schickes Update gibt, wo wieder Funktionen drin sind, die einen mal wieder motivieren. Ich werde ja dann wieder bei Null anfangen müssen, weil mein Account ja nur mal gebannt ist. Aber bis Level 15 zu kommen, war jetzt auch nicht schmerzhaft. Also das war relativ fix zu machen. Alles, was danach kommt, wäre gut, wenn's Spaß macht. Warum nicht? Wenn man nicht immer dieselben Pokémon sieht und ein bisschen mehr...
Mehr Taubsies für alle.
Ja. Das war, fand ich so nervig, irgendwie jedes Pokémon, das du gesehen hast, war irgendwie ein Taubsi oder ein Raupi und immer wieder dasselbe. Das hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. So. Das war einfach langweilig.
Also wenn man nicht wie ich masochistisch veranlagt ist, sowieso gerne läuft und gerne grindet.
Ja. Dann, also für dich war das wirklich das prädestinierte Spiel. Das hat so auf alle deine Interessen irgendwie so zurückgegriffen und ineinander verkettet, dass du quasi überhaupt keine Möglichkeit hattest, dich vor diesem Spiel zu verwehren.
Ja, ich habe auch irgendwann, ich glaube, das war an meinem letzten Arbeitstag vor dem Urlaub, vor dem Umzug, da bin ich auch, um Pokémon zu spielen, von der Arbeit nach Hause gelaufen, irgendwie 6 Kilometer, was bei Pokémon 5,2 gewesen sind. Ja, selbstverständlich. Lars schüttet uns gerade wieder eins von diesen ekelerregenden Getränken, die er mitgebracht hat, ein. und da habe ich auf jeden Fall auch festgestellt, also eigentlich brauchst du nicht besonders viel, um mich glücklich zu machen. Laufschuhe, eine gute Playlist und ein Bier, fertig ist die Laube, wirklich. Ja. Die Sonne hat mir auf den Kopf geschienen, das war ganz, ganz toll. Und wenn du nebenbei halt noch Kilometer bei Pokémon machen kannst, ey, perfekt.
Ja, klar, wenn man das irgendwie verbinden kann. Bei dir, wie gesagt, hat es wie Arsch auf einmal gepasst. Du bist gern gelaufen und du bist sowieso gelaufen. Wenn man es dann spielt, klar, das passt natürlich zusammen, aber so einer wie ich, der gelegentlich mal eine Runde dreht, aber für Pokémon wirklich sehr oft losgelaufen ist, nur für Pokémon und nicht, weil er Bock hatte zu laufen. Ja.
Das ist doch cool.
Ja, klar. Aber irgendwann hat die Motivation halt nachgelassen. Hab ich gedacht, ach, jetzt läuft es nicht mehr, weil du einfach keinen Bock mehr hast. Du hattest ja immer Bock auf Laufen.
Aber prinzipiell heißt das ja, dass dieser Gamification-Ansatz bei dir funktionieren würde. Also wäre das bessere, ein besseres Spiel gewesen, wäre es auch eine geile Fitness-App für dich gewesen, oder?
Ja, natürlich. Und das ist halt der Aspekt, den sie wirklich völlig verkackt haben. So den Wiederspielwert da einmal reinzubringen. Rein so, jetzt habe ich hier auch Probleme mit meinem Mikrofon.
Facehugger, Alien-Attacke.
Das Mikrofon gerade kurzfristig fast im Mund. Nee, das ist halt schade, dass so der Wiederspielwert irgendwie nicht langfristig da war. Dass man halt so die ersten Level irgendwie dachte, boah, cool, das macht Spaß. Und jetzt hier nochmal loslaufen, da nochmal loslaufen, hier nochmal eine Arena holen. Und irgendwann war es halt so weit.
Irgendwann war das einfach so repetitiv.
Ja, es war wirklich immer das Gleiche.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ey, das war einfach kein Spaß mehr. Mhm.
Wobei, ich habe ja tatsächlich erst aufgehört zu spielen jetzt mit dem letzten Update, weil das dann nicht mehr auf meinem alten Handy lief, was ich gejailbreakt hatte vorher, extra um Pokémon darauf spielen zu können. Also mit dem neuen Update werden ja keine gejailbreakten Devices mehr unterstützt. Das heißt, ich habe jetzt wirklich aufgehört zu spielen erst vor ein paar Tagen und ich habe tatsächlich in der letzten Stunde, die ich noch gespielt habe, bevor ich dann ausgeschlossen worden bin, ein neues Pokémon gefunden.
Ach.
Ja.
Das gibt's noch für dich. Neue Pokémon?
Ja. Ich hatte noch keinen Lapras.
Ach, das hatte ich schon. Oh, ja, es ist schade, was sie draus gemacht haben.
Es ist vor allem schade, weil das wirklich so die maximal erreichbare und aktivierbare Masse an Spielern gewesen ist. Und ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass die jetzt verbrannt sind, erstmal so für die nächste nach draußen treibende Augmented Reality Experience.
Ja.
Und sich so denken, ja, das hatten wir jetzt schon mit Pokémon, das hat ja eher nicht so gut funktioniert. Ja. Dann mal stecken.
Ja, das war halt wirklich beeindruckend. Also das war wirklich ein globales Phänomen, ne?
Ja.
Das war schwerst beeindruckend.
Die Innenstädte und selbst hier in dieser Kleinstadt waren komplett anders als vorher.
Ja, also absolut, das waren komplett
andere. Da sind überall verwirrte Jugendliche durch die Gegend gelaufen.
Stadtbild, was sich da ergeben hat, auch Orte, an denen sonst irgendwie mal so ein Tumbleweed durchs Bild gerollt ist, waren proppevoll. Also proppevoll auch bis wirklich spät in die Nacht.
Und früh am Morgen. Ich bin ja ganz oft morgens um 5 irgendwie losgezogen.
Oh Gott.
Und hab mir meine 5 Arenen in der Stadt geholt. Und da saßen halt schon irgendwelche Leute mitten im Park bei uns in den Kraftanlagen, heißen die, hier in Delmhorst, saßen da Leute rum und haben da die Spots gefarmt.
Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, also was das an Leuten mobilisiert hat, war schon nicht von schlechten Eltern, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das wiederkommt. Also zum einen, wenn ein neues Update gibt, wenn es heißt, es gibt eine neue Pokémon-Generation, dann werden viele wiederkommen. Mhm. Und wenn, sagen wir, zu dem Zeitpunkt schon viele sinnvolle neue Tweaks eingebaut sind und vielleicht noch Social-Geschichten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da wieder erstmal ein paar Leute aktiviert. Mhm. Zwar nicht alle, aber selbst wenn es 40% der Leute erreicht, ist das immer noch eine völlig absurd hohe Menge an Spielern.
Stimmt. Dann brauchen sie immer noch jemanden auf dem Kirchplatz, der den wieder sauber macht am nächsten Tag.
Ja, das war ja auch noch geil. Also der Delmhorster Kirchplatz ist so inmitten der Innenstadt. Ja, haben wir eine Kirche und da ist so ein kleiner Vorplatz mit ein bisschen Rasen, vielen Bänken. Und zufälligerweise waren da halt auch 3 Pokémon-Arenen. Also war's. Das war quasi der Sweet Spot für alle Pokémon-Spieler. Und der war auch immer bis nachts rappelvoll. Und der Platz war so absolut erbärmlich zugemüllt, dass die Kirche sich schon beschwert hat und die Stadt sich beschwert hat. Und alles schrecklich war, weil das wirklich ein riesiger Müllhaufen war. Und der Küster da morgens Stunden verbracht hat, dieses Trümmerfeld wieder aufzuräumen, nur damit er das am nächsten Tag dasselbe machen kann. Das war schon eine Geschichte, die irgendwie so Comedy war. Also die Pokémon-Spieler, die das Ding wieder zugesifft haben, was natürlich absolut indiskutabel ist. Also da stehen überall Mülleimer, die hätte man auch einfach benutzen können. Also das war schon wirklich schwerlichst asozial. Nichtsdestotrotz hatte diese Geschichte eine gewisse Komik.
Ja, absolut.
Die auch, sag ich mal, mit der Dauer irgendwie zugenommen hat, weil alle irgendwie immer mehr abgeturnt waren davon, dass es einfach nicht aufhört. Wahrscheinlich ist der Küster eines Morgens aufgestanden, stand in diesem Park und hat feuchte Augen gekriegt, weil keiner mehr Pokémon spielt und einfach keinen Müll mehr wegräumen musste. Und das ist immer so das Bild, was ich vor mir habe, wenn ich daran denke, dass Pokémon Go jetzt fast nicht mehr gespielt wird. Mhm. Der Küster im glücklichsten Tag seines Jahres steht er da morgens
und niemand ist da.
Was ist die Welt schön?
Ja, aber ganz im Ernst, insgesamt wird, glaube ich, Pokémon Go das sein, was mir aus diesem Jahr, wenn nicht noch ein Vulkan in Süddeutschland ausbricht.
Oder Trump gewählt wird,
am meisten in Erinnerung geblieben sein wird.
Ja. Bei Sachen, die uns in Erinnerung bleiben, was wir ja auch eben zur Kenntnis nehmen und was auch in unserer wohlverdienten Sommerpause passiert ist, war der Putsch in der Türkei, den wir auch irgendwie noch gar nicht besprochen haben und eigentlich auch gar nicht mehr besprochen müssen, weil da eigentlich alles alles gesagt ist.
Nur der Vollständigkeit halber und um den Umstand hervorzuheben, dass es einen Sommerberg gab in diesem Jahr.
Ja, also es ging einiges. Also das muss einfach gesagt sein. Mhm.
Da möchte ich jetzt nach N Gläsern Bier und was auch immer du mir da, ach ja, Federweißer, auch jetzt echt keine qualifizierte Meinung mehr zu abgeben.
Nee, das war aber eins der wenigsten, der wenigen Ereignisse, die mich dieses Jahr tatsächlich auch persönlich betroffen haben.
Weil ich meinen Urlaub storniert
habe. Weil das einfach eine Geschichte war, die mich so nachdenklich gemacht hat, wie die Türkei als Staat funktioniert.
Und vor allem, wie schnell das gegangen ist alles.
Ja, dass halt an einem Tag der Putsch war und am nächsten Tag wurden irgendwie 2.500 Richter entlassen. Das fand ich alles nicht koscher und auch nicht richtig und kam mir einfach irgendwie alles spanisch vor. Und dann habe ich für mich, beziehungsweise mit meiner Freundin zusammen, den Entschluss gezogen, wir fahren da nicht hin, auch wenn wir keine unmittelbare Gefahr für uns sehen, aber wir möchten dieses Geschehen oder diesen Staat auch einfach nicht unterstützen mit unserem Geld, das wir erlassen. Das trifft zwar in dem Fall nicht die Richtigen, weil es sind natürlich die Leute da, die da diese touristischen Ecken betreiben und da auch ihr Geld mitverdienen. Aber wir fanden das einfach nicht richtig, in diesem Jahr da irgendwie den Staat noch zu unterstützen, wenn da irgendwie so viele krumme Sachen passieren und da auch so wenig irgendwie auf Meinungsfreiheit gesetzt wird, dass wir das einfach nicht übers Herz bringen konnten. Das muss man einfach so sagen. Da auch noch Urlaub zu machen, das fanden wir einfach nicht richtig und wir haben gesagt, da fahren wir nicht hin.
Ja, kann ich nachvollziehen, die Entscheidung.
Ja. Ist zwar schade, wir haben uns da drauf gefreut und das wäre auch mit einem Teil von meiner Familie zusammen gewesen.
Okay.
Die da jetzt übrigens immer noch hinfahren, allerdings ohne uns. Was ich auch jetzt in keinster Weise verurteile, wo ich aber für mich einfach den Entschluss entschlossen habe, dass ich das nicht so machen möchte. Das macht jeder vielleicht ein bisschen anders sehen, vielleicht denken so Leute, ach, damit triffst du doch nur die Falschen, das vermag
ich. Ja gut, aber ihr habt das jetzt so entschieden, ne?
Ja, genau, das vermag ich in dem Zusammenhang nicht zu verurteilen oder beziehungsweise zu entscheiden. Und ich fand einfach, dass das in diesem Moment die richtige Entscheidung für uns war. Und stehe da auch nach wie vor hinter und meine Meinung hat sich diesbezüglich auch jetzt in den letzten Monaten nicht geändert. Und ich werde auch jetzt in den nächsten Jahren, was Türkei-Urlaub angeht, auch, denke ich mal, nicht in irgendeiner Weise da eine Option ergreifen. Mal gucken, was passiert.
Wird auf jeden Fall, wie ja so ziemlich alles Weltpolitische, wie wir festgestellt haben, spannend bleiben.
Ja, spannend bleibt es auf jeden Fall. Man hat, also zumindest habe ich das Gefühl jetzt so die letzten Jahre, die Welt dreht sich schneller.
Sehr, ja. Ja.
Also das ist in den letzten Jahren, finde ich, völlig überproportional angestiegen, wie hoch die Taktung der,
der relevanten Ereignisse
geschichtsträchtigen Ereignisse ist. Steigt immer mehr und ich frage mich, ob das irgendwann seinen Siedepunkt erreicht und es nicht mehr geben kann oder ob es vielleicht irgendwann auch zurückgeht, einfach weil sich die Welt vielleicht auch einfach darauf einstellt, wie sie nun mal funktioniert. Ob man da vielleicht auch irgendwann kompetente Lösungen für schwierige Probleme hat oder ob sich halt auch immer wieder neue Probleme ergeben, die ein ähnliches Ausmaß haben. Ja, das ist, finde ich, eine Perspektive, die mich ein bisschen unwohl dastehen lässt, aber verhalten zuversichtlich, dass sich alles wieder ein bisschen in Richtung es wird besser wendet. Nichtsdestotrotz finde ich, ist nach wie vor ISIS ein Problem, was sich nach wie vor nicht kontrollieren lässt.
Also, du machst jetzt auch hier wieder gerade die ganz großen Fässer auf, ja, ne? Wir wollten gerade zu erfreulichen und leichten Themen schreiten.
Ja,
aber gut.
Wir bauen hier gerade einen Spannungsbogen.
Ah, auf. Ich verstehe.
Also auch einen Stimmungsbogen und einen Spannungsbogen.
Gleichzeitig?
Ja.
Und der führt jetzt erstmal nach unten und dann aber richtig steil nach
dann
oben?
Dann geht's richtig steil
nach okay.
oben. Nee, so zurück zu Isis.
Also nach Isis kommt ABBA.
Genau, nach Isis kommt ABBA. Finde ich, dass Isis nach wie vor ein Problem ist, was irgendwie nicht in den Griff zu kriegen ist. Also rein von meiner subjektiven Wahrnehmung her. Das macht sich rein statistisch her vielleicht anders darstellen. Aber so wie mein persönliches Empfinden ist, hat man das immer noch nicht richtig unter Kontrolle. Es gibt zwar kleine Aufschwünge, wenn wieder Städte erobert werden, die zuvor unter Kontrolle waren. Aber so im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nichts geändert, seitdem dieser ganze Mist angefangen hat. Es gibt immer wieder Anschläge, es gibt immer wieder Städte, die erobert werden, es gibt Hinrichtungen.
Ja, in Syrien passiert halt einfach gar nichts. Also da passiert die ganze Zeit was, ohne dass sich die Situation dreht.
Es dreht sich halt im Kreis. Sagen wir mal so, es passiert was. Auf der einen Seite, dann passiert wieder was auf der anderen Seite. So, das ist halt so ein Ping-Pong, was sich nicht verändert. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und ich bin gespannt, wie lange das eigentlich noch so sein kann, bis irgendeiner, und ich denke, es ist Isis, irgendwann muss denen die Puste ausgehen. Ist halt die Frage, wann. So doof das klingt.
Ja, denen geht halt spätestens die Puste aus, wenn da außer denen niemand mehr in diesem Land ist.
Ja. Und das ist, und so doof das klingt, das ist ein Problem, was man als normaler Bürger einfach aussitzen kann. So, das ist nichts, was einen
besonders ängstigen muss.
Ja, genau, was einen besonders ängstigen muss. Die Gefahr in Deutschland ist nach wie vor relativ gering.
Was man ja auch nochmal nicht oft genug betonen kann, ist, dass allgemein die Gefahr, wenn man sich in irgendeinem westlichen Land befindet,
noch nie so niedrig
von einem Terroranschlag in Mitleidenschaft gezogen zu werden, unfassbar gering ist.
Ja, aber die
wenn Sie Angst vor Terror haben, setzen Sie sich niemals in ein Auto oder seien Sie aktiv im Haushalt.
Ja.
Die Gefahr zu sterben ist signifikant größer.
Ja. Ja, also, das ist ja gerade das Absurde an der Geschichte, ne? Statistisch gesehen war die Welt noch nie sicherer. Aber persönlich gefühlt wird sie in den letzten Jahren immer unsicherer. Und das ist
absolut,
halt die Diskrepanz, die es gibt zwischen der eigenen Wahrnehmung und der tatsächlichen Welt. So, und da ist ja das Problem, dass manche Leute das einfach nicht wahrnehmen mögen, dass sie eigentlich in einer unfassbar sicheren Welt leben. Was sehr schade ist und was auch jetzt siehe AfD zu vielen Problemen führt. Obwohl es ist halt ein Problem, was nicht da sein müsste, wenn jeder mit ein bisschen Offenheit und Weitblick an Probleme rangehen würde. Aber nun gut, um jetzt aus diesem tiefen Loch wieder rauszukommen.
Du redest dich hier auch leicht angetrunken um Kopf und Kragen, ne?
Ja, genau. Um aus diesem tiefen Loch, was ich hier gerade metaphorisch gebuddelt habe, wieder rauszukommen, müssen wir zumindest auch ein hocherfreuliches Thema zum Schluss behandeln.
Hast du eins, oder?
Nein.
Ach so, okay.
Aber du doch mit Sicherheit.
ich habe da gerade ganz spontan was zusammengedengelt, weil ich eine grandiose Eingebung hatte.
Okay.
Die Frauenfrage.
Die Frauenfrage.
Meine Frauenfrage, und das ist absolut politisch nicht korrekt, bezieht sich auf den Umstand, dass wir gerade wieder angefangen haben, die Harry Potter Filme zu schauen. An dieser Stelle muss ich unbedingt den Second Unit Podcast erwähnen, denn die schauen auch gerade die Harry Potter Filme, machen dazu fantastische Podcasts, findet ihr in den Shownotes bei uns. Und meine Frauenfrage lautet, ab welchem Potter Film ist es akzeptabel, Emma Watson heiß zu finden?
Oh. Dazu muss ich sagen, Harry Potter war ein Phänomen, was mich nie richtig gekriegt hat.
Mich auch nicht. Wir haben völlig verspätet, also als die schon alle raus waren, das erste Mal die Filme gesehen. Und ich habe jetzt auch beim Rewatch festgestellt, dass ich mich an keinen erinnere, also null.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mir fehlt immer noch der letzte. Also eigentlich dürfte ich noch gar nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es überhaupt weiß. Emma Watson heiß finden. Also die Hand des Gesetzes lag ja, glaube ich, so im vierten Film nicht mehr so drauf, ne?
Welcher ist denn der vierte? Ich habe die ja gerade geguckt. Vielleicht bringe ich das irgendwie einigermaßen in eine Reihenfolge.
Der Feuerkelch? Ist vier, glaube ich.
Ja, weißt du, der vierte ist der Feuerkelch.
Ja. Klar, erste ist Stein der Weißen. Gefangene von Azkaban.
Azkaban ist der dritte.
Ach, komm danach. Kammer des Schreckens?
Ich glaube, es ist Stein der Weisen, Kammer des Schreckens, der Gefangene von Azkaban, der Feuerkelch, der.
Genau, der
Order,
der
Feuerkelch. Of the Phoenix.
Genau. Der Feuerkelch war nämlich der erste Harry Potter, den ich wiederum damals.
Ich glaube, die soll in dem Film 14 sein.
Ja, im Film. Das war der erste Harry Potter, den ich tatsächlich in meinem Alter, wie alt war ich da, 10 oder so, wo ich das erste Mal irgendwie von Harry Potter gehört habe und festgestellt, dass es da irgendwie einen Hype drum gibt. Also wissentlich wahrgenommen. Mhm. Also Harry Potter schwebte da schon irgendwo im Raum, aber als dicht zuordnungsbarer Teil der Popkultur. Mhm. Und dann ging es irgendwie richtig los. Dann waren ja irgendwie Nachrichten von Mitternachtseröffnung und Leute standen stundenlang Schlange, um ein Buch zu kriegen. Da ging der Wahnsinn ja irgendwie erst richtig los. Also, auch wenn ich die Filme nicht gesehen habe, kann ich mich erinnern und sagen, also, die waren eigentlich alle gut. Also, ich kann jetzt von keinem Potter-Film sagen, der war irgendwie schlecht oder so. Aber die haben mich halt nie so richtig gefesselt. Mhm. Die waren alle gut gemacht, war irgendwie eine coole Story und coole Charaktere und hat alles irgendwie zusammengepasst. Aber es hat nicht so meinen Nerv getroffen. So, ich so, boah, das muss ich weiter gucken. Also ich war immer ganz zufrieden. Ein Potter-Film geguckt, der war gut. Und dann war ich auch zufrieden, weil die enden ja halt auch immer mit einem Happy End.
Aber die werden unfassbar düster.
Ja.
Also wirklich.
Ja, ja, klar.
Ich habe die jetzt in relativ kurzer Taktung geschaut und wir sind auch noch nicht durch. Aber die werden wirklich unfassbar düster. Also gerade wenn du da die innerhalb von 3 oder 4 Tagen geguckt hast und dir der Kontrast vom ersten wirklich sehr, sehr bunten und fröhlichen Kinderfilm zum, wo immer ich jetzt bin, 6. oder 7. Noch so im Kopf ist, dann merkst du, wow, da hat sich schon in der Tonalität einiges geändert.
Ja. Aber das fand ich, war gerade auch das Schöne an den Potter-Filmen, dass die quasi mit den Zuschauern mitgewachsen sind.
Ja, und mit den Protagonisten. Ich finde tatsächlich wirklich das Schöne, und darum habe ich auch diese brillante Frage gestellt, ist, dass man den Leuten dabei beim Erwachsenwerden zuguckt. Mhm. Das finde ich total schön. Und mir fällt auch gerade irgendwie jetzt von Boyhood vielleicht mal abgesehen, echt nichts ein, wo das ansonsten so möglich gewesen wäre, rein filmisch. Obwohl, es gibt bestimmt irgendwelche Serien, die über 10 Jahre, also wäre man ein großer Full House Fan gewesen,
ja,
hätte man
da das bestimmt oder auch miterlebt. Oder Hör mal, wer da hämmert. Mhm. Da sind ja auch einige groß geworden, oder Roseanne.
Stimmt.
Also die ganzen Sitcoms aus den 80ern.
Ich nehme das zurück, was ich gerade gesagt habe.
Da kommt man ja auch einigen Schauspielern beim Aufwachsen zu gucken. Und das ist natürlich irgendwie was Besonderes, wenn man irgendwie so die Zeit vergehen sieht und alle werden immer größer und erwachsener. Das ist schon was, denke ich, auch irgendwie so den Reiz an diesem Film ausmacht. Mhm. Dass man da echt so eine richtige Geschichte erzählt bekommt und das nicht eine Serie ist mit Erwachsenen, die zwar auch älter werden, aber nicht
nur. Wo man es nicht sieht.
Ja, genau. Da hast du ja wirklich den Übergang von Kindern zu jungen Erwachsenen gemacht, was ja schon recht einzigartig ist. Also kinomäßig jetzt. Mhm. So mit so einer. So ein Produktionsumfang, solche großen Filme, da die Darsteller über so viele Jahre halten zu können. Auch das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Geschichte, die da zu tragen kam. Mhm. Serien Hast du dieses Jahr irgendwelche schönen Serien geguckt?
Bestimmt. Aber tatsächlich
abseits von Star Trek.
Oh ja, stimmt. Nur der Erwähnung halber, ich habe in diesem Jahr fast die gesamte Star Trek-Serie mit Picard, also The Next Generation, durchgeschaut. Ein bisschen Deep Space Nine. Aber sonst, was habe ich denn sonst an Serien gesehen?
Hast du Narcos geschaut?
Nein, ich habe nicht Narcos geschaut. Wir haben Lilyhammer geschaut.
Hm? Ist ja auch so eine Serie, die bei Netflix rumschwirrt, ne?
Genau. Hast du aber, wie ich raushöre, noch nie was von gehört?
Doch, oder die erste Folge reingeschaut. Hm? Irgendwie nicht gekriegt.
Hm. Fantastische. Wir haben getrunken. Fantastische Serie. Es geht ja um einen Mafia-Boss, der in einem Zeugenschutzprogramm landet und dann von seiner Hood in New York in das beschauliche Lillehammer in Schweden versetzt wird oder in Norwegen versetzt wird und sich da auf dieselbe Art und Weise gibt, wie er es zuvor getan hat und nach die Geschäfte an sich reißt.
Ja.
Und tatsächlich, ich kann verstehen, dass du nach der ersten Folge überhaupt nicht drin warst, weil man das da auch noch den Eindruck hat, das ist eine Comedy-Serie, wo immer irgendwie alles so bleibt und nur lustige Sachen um diese schrullige Hauptfigur herum passieren. Aber tatsächlich ist das dann, wird es dann auch eine Serie mit Entwicklung, mit einer richtigen Story, mit einem Character-Arc.
Hm.
Also da geht einiges.
Ja, spannend. Vielleicht sollte ich da noch mal reinschauen. Mein Serienjahr war dieses Jahr eigentlich am prägendsten Narcos, weil es einfach eine fantastische Sendung ist. Also die war toll geschrieben, toll gefilmt, toll besetzt. Also Narcos ist eine Serie, da geht es um den Drogenbaron Pablo Escobar, wie er sein Drogenimperium aufbaut. Teilweise ein bisschen zwielichtig, im faden Beigeschmack, weil Pablo Escobar sehr menschlich dargestellt wird.
Was? Leute, die Drogenimperien aufbauen, sind zwielichtig?
Nee, also rein von der Art und Weise, wie es dargestellt wurde. Pablo Escobar wurde als sehr, sehr menschlich dargestellt, was ich mich teilweise auch dabei ertappt habe. Den super zu finden, genau. Ich habe gedacht, boah, das war echt ein geiler Typ. Und dann irgendwann, nee, das war überhaupt kein geiler Typ. Komm mal klar, der hat tausende Leute umgebracht und das war einfach kein guter Typ. So, grundsätzlich. So, und in dem Film denkst du halt, oh, nein, hoffentlich kriegt ihn die Polizei nicht. Also, nein, was mit seiner Familie? Und nee, und das ist halt das, was ich bei der Sendung ein bisschen schwierig fand. Was sie aber nicht davon abhält, eine fantastische Sendung zu sein. Wenn man sie so ein bisschen als Paralleluniversum ansieht, sag ich mal. Die Sendung hat unglaublich viel Spaß gemacht und war vor allem auch spannend geschrieben. Also es gab keine Folge, wo man irgendwie das Gefühl hatte, das sei jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Lückenfüller gewesen. Mhm. So, das war eine richtig sportliche Taktung. Die Ereignisse überschlagen sich. Man hat aber immer genug Zeit gehabt, auch die ganzen Verstrickungen der verschiedenen Kartelle und Ermittlungsbehörden miteinander nachzuvollziehen, sodass man am Ende echt ein gutes Bild davon hatte, was da eigentlich passiert ist in den späten 70ern bis Anfang der 90er. Mit natürlich der Ausnahme, dass man Pablo Escobar einfach zu sympathisch findet. Was aber auch daran liegt, dass er einfach toll besetzt ist und auch toll gespielt ist. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass Pablo Escobar privat ein cooler Typ gewesen ist.
Aber einige von den geschäftlichen Entscheidungen, die er getroffen hat, sind eher fragwürdig gewesen.
Genau. Das mag alles sein und dass er seine Familie geliebt hat, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber dadurch, dass das Verhältnis zwischen den geschäftlichen Aktionen, sag ich mal, und den familiären Parts in der Sendung, sag ich mal, so 50-50 liegt, fällt er halt auch sehr stark als Familienmensch auf. Was der Sendung, sag ich mal, so einen Twist gibt, den sie eigentlich nicht haben sollte.
So. Nichtsdestotrotz, super Serie, kann ich jedem nur empfehlen.
Okay.
Des Weiteren habe ich dieses Jahr noch die zweite Staffel Better Call Saul gesehen.
Okay.
Was ja das Spin-off zu Breaking Bad ist über den Anwalt Saul Goodman.
Genau, die erste Staffel habe ich auch gesehen und bei der zweiten haben wir gesagt, wir warten, bis es die komplett gibt.
Ja, also war amtlich performt, kann man super weggucken, macht Spaß. Ist leider lange nicht so denkwürdig wie Breaking Bad, was aber auch einfach an diesem
bisschen schwierig ist.
An diesem Charakter liegt, weil irgendwann den Bogen da so zu spannen, da so groß diese Entwicklung reinzuziehen, wenn man schon weiß, was nachher passiert, ist halt einfach schwierig. Ansonsten gucke ich Fear the Walking Dead, das Spin-off zu The Walking Dead. Ist eine erschreckend gute Serie.
Ich habe ja schon The Walking Dead nicht verstanden. Oder nicht verstanden, warum Leute das über eine Staffel hinaus ertragen haben. Und Fear the Walking Dead, da habe ich die ersten, glaube ich, 2 Folgen gesehen und das für unerträglich befunden. Auch schon von den Production Values her. Also, ich finde, dass es schwierig ist, eine Zombie-Sendung billig aussehen hinzubekommen. Und das hat mich überhaupt nicht überzeugt.
Fand ich zum Beispiel gar nicht. Also, ich fand, der Production Value war eigentlich konstant echt gut. Und auch die Story dahinter fand ich auch ganz, ganz spannend, weil es irgendwie so das komplette Gegenstück zu The Walking Dead war, was in der zweiten Staffel schon deutlich nachlässt. Also rein von den Konflikten her tendiert es jetzt eher in Richtung Walking Dead, als so wie es angedacht war, halt die sozialen Aspekte zu berücksichtigen und wie sich so die Gruppendynamik ändert. Gibt es halt immer mehr Fäden zwischen verschiedenen Leuten, was halt schade ist, weil das die Sendung eigentlich gar nicht nötig hätte, aber es jetzt nun mal so gedreht ist und ich gucke sie und es macht auch Spaß, aber es ist jetzt keine Sendung, in die ich mich noch in 10 Jahren erinnern werde und sagen, oh, das war eine geile Sendung, so wie zum Beispiel Breaking Bad, die glaube ich auch noch in 10 Jahren immer noch
outstanding sein wird.
Genau, immer noch irgendwie das Maß der Dinge sein wird, was irgendwie eine absolut einmalig geschriebene Dramaserie hergeben muss, oder das sind schon andere Niveaus, klar, aber ansonsten dieses Jahr nichts weiter großartig geguckt, außer irgendwie so ein paar
Sitcoms. Reicht ja auch, ne? Ja. Ich würde gerne noch kurz 2 Filme pluggen, die es überhaupt nicht nötig haben, gepluggt zu werden, weil es Oscar-Filme sind. Aber wir haben die gerade nachgeholt in dieser Woche und in der letzten, und zwar als erstes Room.
Habe ich immer noch nicht gesehen.
Unbedingt sehenswert, ist auch viel weniger depressiv, als man meint. Geht für diejenigen, die unter einem Stein leben oder sich einfach nicht für Oscars oder Filme interessieren, darum, dass eine junge Frau von einem Mann gekidnappt wird, 7 Jahre lang in einem Gartenhaus eingesperrt wird und dort ein Kind von ihm zur Welt bringt. Und der Film handelt in der ersten Hälfte im Wesentlichen davon, wie dieses Kind die Welt wahrnimmt, die für das Kind nur aus diesem Raum besteht.
Ja.
Denn die Mutter hat, um das Leben da irgendwie erträglich zu machen, den Kniff erfunden, dem Kind zu sagen, dass dieser Raum alles wäre, was es gibt. Und das alles, was der im Fernsehen, denn da gibt es einen Fernsehapparat drin, halt einfach erfunden wäre. Und so spielt dieser Film in der Hälfte der Zeit, bevor sie dann da rauskommen, halt in der Gedankenwelt dieses Kindes. Wo halt alles, was in diesem Raum drin ist, halt einzigartig ist. Und darum heißt der Film auch Room. Also das Kind nennt den Raum auch nicht den Raum, sondern Raum. Und den Löffel auch nicht den Löffel, sondern Löffel.
Der Löffel.
Und die Schlange aus Eierschalen ist halt auch Eierschalenschlange, die da halt drin wohnt. Also wirklich ein bemerkenswert guter Film. Viel weniger depressiv, als man denkt. Und der ist mir sehr lange danach noch in Erinnerung geblieben.
Das ist ja auch mal was. Ne? Ist ja mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich, dass Filme lange im Gedächtnis bleiben.
Ja, weil man sich halt auch wirklich sehr viele Gedanken darüber macht, wie so Charakterbildung funktioniert, wie sich dein Gehirn wohl entwickelt, wenn es mit solchen Sachen konfrontiert ist. Und dass es ja durchaus möglich ist, dass man das als normal annimmt, dass es halt einfach nur diesen Raum gibt. Ja. Wenn das ist, wo du aufwächst. Also sehr, sehr krass. Und als zweites haben wir die Entdeckung der Unendlichkeit geschaut. Das Stephen Hawking Biopic, für das Eddie Redmayne, wie ich jetzt weiß, völlig zu Recht einen Oscar als besten Hauptdarsteller bekommen hat.
Ja, habe ich auch nicht gesehen.
Ich weiß. Für Leute, die sich mit dem wissenschaftlichen Wirken von Stephen Hawking befassen möchten, absolut nicht sehenswert, aber ansonsten ein ganz, ganz toller Film. Ja, klar, ist halt irgendwie emotions- und vielleicht auch gerade auf der Soundtrack-Ebene ein bisschen viel Kitsch-Kino, aber so ist der Film halt und er hat mich sehr, sehr gut mitgenommen. Ganz wunderbar.
Wobei man auch das immer das Lebenswerk von Stephen Hawking, wenn man so ein bisschen interessiert ist, auch empfehlen kann. Ne? Eine kurze Geschichte der Zeit. Und es gibt ja noch das neue Buch.
Eine kürzere Geschichte der Zeit und das Universum in der Nussschale.
auf das zweite Buch komme ich gar nicht, aber das sind auch zwei große Bücher, also zumindest in der deutschen Version gibt es da eine illustrierte Version. Mhm. Die kann ich sehr empfehlen, die sind toll gemacht, die sind toll übersetzt, die sind super illustriert und machen einfach Spaß beim Lesen, auch wenn man jetzt wie ich nicht der absolute Physik-Crack ist. Nimmt man da viele Sachen mit, auch abseits der Physik irgendwie, was so Weltanschauung angeht und so, ist das eigentlich ist das ein ganz tolles Buch irgendwie von einem sehr, sehr interessanten Mann mit ganz tollen Ansichten und Meinungen. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, der irgendwie mal sagt, ich will mal irgendwas Sachbuchartiges lesen, was jetzt aber nicht unbedingt ein Bilderbuch, Sachbuch sein soll.
Und was man auch wirklich sagen muss, und was sich in dem Film auch sehr positiv darstellt, ist der Umstand, dass Stephen Hawking ein sehr, sehr lustiger, also humorvoller Mensch ist. Das schlägt sich auch in den Büchern nieder. Also ich finde, eine kurze Geschichte der Zeit ist auch absolut noch heute lesenswert. Das ist ja auch echt schon ein bisschen älter. Und wenn ihr aber keine Lust habt zu lesen, weil ihr sehr, sehr faul seid, dann schaut euch einfach das Biopic an.
Ja. Ich würde sagen, das kann man eigentlich auch als Wort zum Sonntag nehmen.
Haben wir es, ne?
Ja, würde ich sagen. Ich meine, wir sind jetzt wie lange auf Sendung? Ungefähr 2,5 Stunden.
Ja.
Kann man schon mal machen.
Warte, wir könnten noch einmal.
Kombinator.
Einfach nur, um den Schein zu wahren, wir wären ein Podcast, der sich mit Fragen befasst.
Ja. Soll ich mal was zusammenwürfeln?
Würfel doch uns die letzte Frage des Abends. Die einzige Frage des Abends zusammen.
So, ich habe den Sinnfragen und keine Antwort Kombinator vor mir. Ich werde nun eine Frage aus zwei verschiedenen Blättern zusammenwürfeln. Und zwar lautet sie, ist Kapitalismus vergänglich?
Ich habe die Hoffnung, dass dem so ist.
Und ich habe die Befürchtung, dass es leider nie so weit kommen wird.
Nie oder nicht in unserer Lebensspanne?
Ich glaube nie. Ich glaube nicht, dass es gibt immer Leute, die gierig sein werden, die immer mehr haben wollen als andere und dass sich das...
Und die werden wir alle umbringen.
Das hat in der Vergangenheit bislang auch nicht gut geklappt. Ich bezweifle, dass es sich in der Zukunft anders verhalten wird.
Okay, mit diesem absolut optimistischen Ausblick beschließen wir diese besonders lange Sendung. Ja. Lars, ganz toll, dass du da gewesen bist und wir gemeinschaftlich daran gearbeitet haben, uns betrunken zu machen.
Sehr gerne.
Ich glaube, trotz alledem war das keine so schlechte Sendung.
Ich hoffe auch nicht. Alles klar, bis demnächst. Ciao. Tschüss.